Herzlich willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Thomas Armbrecht. Thomas ist passionierter Physiotherapeut, Sportwissenschaftler und arbeitet mit Profifußballern aus vielen europäischen Ligen wie der englischen, der spanischen sowie der deutschen Bundesliga zusammen. In dieser Folge sprechen wir zum einen über Fußball, zum anderen über Evidence-Based Training sowie Evidence-Based Physiotherapie und einige weitere Themen. Viel Spaß bei der Episode.
Alright. Thomas.
Läuft's jetzt schon.
Willkommen zurück.
Ja, danke. Vielen Dank. Schön, dass ich nochmal da sein durfte. Wie viele Gäste hast du jetzt gehabt, die mehrfach da waren?
Drei. Also du bist der Dritte.
Sprich nicht für die anderen.
Alle Gäste sind herzlich eingeladen, nochmal zu kommen.
Okay. Also,
bis jetzt waren es immer ganz interessante Gespräche und auch so Gespräche wie zu wiederholen mit ein paar Monaten dazwischen. Bei dir ist jetzt auch, dass du hier warst, ein halbes Jahr.
Ja, es kommt hin.
Das ist auch immer ganz interessant, so, ja, so ein kleines Follow-up. So, was geht bei dir?
Ja, es ist, also in der Zeit, war es jetzt eine konkrete Frage oder war es immer noch das Intro? Ja, es ist mega viel passiert. Ich bin immer noch viel unterwegs. Corona hat mich auch kurz getroffen. Ich war ungefähr, jetzt zieht der Wolfgang an meinem Stuhl hier, eine Woche hat mich Corona getroffen. Da war die Praxis, sind die Hälfte der Termine weggebrochen. Und dann habe ich aber, also ich habe ja ganz viele Kunden, die deutschlandweit kommen, und da waren sau viele Smarte dabei, die gesagt haben, die uns geschrieben haben, Moment mal, ihr habt doch bestimmt Absagen, kann ich nicht jetzt kommen. Das heißt, war eine Woche, war die Hälfte an Traffic und danach ging es ganz normal weiter. Wie bei dir auch, meine Seminare musste ich hinten anstellen, die haben wir verschoben, das war aber ganz okay. Und jetzt ist alles ganz normal. Ich war letzte Woche in Berlin, habe da gearbeitet, jetzt eine Woche hier gewesen, also bei mir in der Praxis und jetzt wieder in Stuttgart.
Berlin, hast du auch Räumlichkeiten oder ist es mehr so?
Ich arbeite da mit Erik Jäger zusammen, dem Hauptstadttrainer, und betreue mittlerweile viele Kunden von ihm, viele eigene Kunden. Habe da viele Celebrities, habe viele Fußballprofis, die ich betreue. Und es geht dann immer so los, dann kommt der Erste und sagt, hey, ich habe das und das Problem, wann bist du in Berlin? Und dann fange ich an, meine Reisen zu planen. Dann connecte ich mich mit Erik, wann ist er da, wie machen wir das? Und dann strukturieren wir 2-3 Tage, wo ich behandle. Und dann fliege ich nach Berlin, behandle da und dann fliege ich wieder zurück. Genau. Jetzt habe ich letztes Jahr war ja noch ganz viel Premier League, die ist ja auch ausgefallen. Wobei jetzt geht es auch los mit Vorbereitungsturnieren, wo ich manchmal hinfahre und Bundesligamannschaften noch betreue. Also im Moment, es geht wieder halbwegs zur Normalität zurück.
Ja, Bundesliga jetzt auch. Bald wieder fängt es ja an.
Ja.
Jetzt heute Samstag, morgen Sonntag ist Champions League Finale.
Guckst du es?
Ja, ich habe das Halbfinale angeschaut.
Ja.
Was das erste Fußballspiel in gefühlt 2 Jahren ist, das ich angeschaut habe.
Warum?
Warum
hast du das Spiel geguckt? Du die 2 Jahre keinen Fußball geguckt hast, kann sogar ich verstehen.
Im Regelfall verfolge ich Fußball nur zu 2 Anlässen. Zum einen, wenn ein internationaler Wettbewerb ist, im Sinne von EM oder WM. Und zum anderen gegen Ende der Saison interessiert mich, was die Bayern so machen. Was in den letzten 8 Jahren sind es jetzt, immer ganz angenehm anzuschauen war, was da passiert ist. Und jetzt ähnlich.
Bist du Bayern-Fan?
Ich bin Bayern-Fan.
Ich auch. Das Geile ist, ich habe einen Spieler, ich nenne jetzt keinen Namen, hat Premier League gespielt und der hatte krasse Knieprobleme gehabt. 12 Wochen lang, massive Knieschmerzen und ich hatte viele Teammates von ihm, die ich behandelt hatte und hatte dementsprechend dieses Spiel, also viele Spiele von dieser Mannschaft verfolgt. Ich nenne jetzt einfach, versuche es so neutral zu machen, wie es geht. Und dann habe ich 2 Spielern geschrieben, habe ich gedacht, okay, wer ist dieser kleine Typ da? Okay, jetzt habe ich schon ein Detail verraten. Wer ist dieser kleine Spieler, der immer mit so einem richtig schlecht getapten Knie aufläuft? Den habe ich 2 Spiele gesehen, der hatte immer ein ganz schlechtes Knie. Ich konnte mir vorstellen, was die Therapeuten versucht haben zu bewirken mit diesem Tape. Hat aber nicht geklappt, es wird auch nicht klappen. Und dann habe ich den Spielern geschrieben, habe ich gemeint, ey, ich habe geschrieben so, bring me the knee. Bring me the knee on the table, ja. Und ich habe gesagt, wenn ich das nächste Mal komme, möchte ich, dass ich diesen Spieler behandle. Und dann haben die dem gesagt, so hier, pass auf, da kommt ein Therapeut und der will dein Knie behandeln. Und das war dann so ein Hin und Her und Hin und Her. Und dann kam dieser Spieler und der hatte seit 12 Wochen Knieschmerzen. Eine Behandlung, schmerzfrei gewesen.
Was war die Ursache?
Es war eine Beckenposition, es waren Rotationsblockaden von Lendenwirbelkörpern, die dann einen Muskel, in dem Fall war es Sartorius und Vastus Medialis als Synergist, übersteuert haben. Und soll ich ein bisschen ins Detail gehen?
Klar.
Okay, normalerweise zieht ein Muskel, also zum Beispiel jetzt hier auf der Knieinnenseite, der Sartorius, der Schneidermuskel, zieht hier über den Epicondylus, also diese Knochenkante. Und normalerweise zieht er da ganz easy drüber. Wenn aber der Muskel zu viel Spannung hat aufgrund von Übersteuerung, Schutzspannung, also Schutzspannung, Übersteuerung, oder weil Ursprung und Ansatz weiter voneinander entfernt sind, dann reibt dieser Muskel an dieser Kante entlang und reibt sich so ein bisschen wund. Und ich erkläre immer, das ist so ein bisschen wie in einem Actionfilm, wenn dieser Held am Seil hängt und dieses Seil reibt an der Kante. Nur, dass sich der Muskel nicht aufdröselt, weil der Körper merkt, es passiert strukturell was und baut den Muskel stärker auf. Aber er baut ihn unter Zug auf und baut sogenannte Crosslinks ein, also chaotische Verwucherungen. Der sagt einfach, boah, jetzt haben wir Stress, wir müssen jetzt ganz schnell eine Lösung finden, wir bauen jetzt einfach diesen Muskel ganz schnell auf. Und der Teil ist dann A, nicht elastisch, also nicht im Längsverlauf des Muskels dehnfähig und reibt über diese Kante. Und der entzündet sich dann. Dann hast du eine permanente Reizung auf diesem Muskel. Und ich musste die Beckenposition korrigieren und musste diese Struktur, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, aufbrechen. Ja? Also ich muss den Muskel strukturell verletzen, um ihn zu zwingen, sich wieder neu aufzubauen und dann aber ohne die Schutzspannung mit normaler Entfernung von Ursprung zu Ansatz. Eine Behandlung gedauert, ja. Tut extrem weh, wenn das Problem länger da ist. Ich bin kein Therapeut, wie so diese gleichen Füße, die kannst du bestimmt auch, wo du sagst, das muss jetzt wehtun, jetzt rein in den Muskel und so, das bin ich gar nicht, aber in dem Fall muss es sein, es geht nicht anders. Das hilft auch keine Spritze oder so. Und ich habe ihn dann 2 Tage hintereinander behandelt und der Spieler ist bis heute komplett schmerzfrei. Und der Spieler, deswegen komme ich drauf, wechselt jetzt ziemlich wahrscheinlich zu Bayern München.
Ah.
Genau. War einer der Top-Spieler. Die Bayern sind schon ein bisschen länger an ihm interessiert. Wenn der Podcast aus... Das ist das Problem für euch Zuhörer. Das hatten wir jetzt auch. Wir haben schon 1,5 Stunden geredet. Die geilsten Geschichten und Intimitäten finden halt vor und nach dem Podcast statt. Das war ziemlich geil. Und dann sind wir vielleicht auch schon wieder bei dem Thema. Dann gab es einen riesigen Shitstorm innerhalb der Mannschaft oder in diesem Umfeld, weil dieser Spieler dann halt richtig sauer war. Ist zum Verein gegangen, hat gesagt, ey Leute, es kann nicht sein, dass ich hier 12 Wochen mit Athletiktrainer und Vereinsphysios und Arzt arbeite. Und dann kommt ein Deutscher geflogen und kriegt es in 2 Behandlungen komplett weg. Das ist dann blöd, weil ich fliege ja quasi undercover zu den Spielern. Der Verein kriegt ja in der Regel nichts mit. Und dann heißt es, wieso kommt überhaupt ein deutscher Therapeut her? Gab es riesig Probleme. Und das ist dann immer so ein bisschen das Gefährliche an meinem Job oder das Risiko, dass du dann halt auch auf Ablehnung stößt. Ja.
Und das ist ja auch kein Einzelfall, dass Spieler da außerhalb der Vereinsstrukturen sich nach Lösungen Ausschau halten, ja, und suchen, kommt recht häufig vor.
Fast
innerhalb,
ja,
innerhalb der Struktur halt wenig Lösungen gibt.
Ja, und aber auch, was ich auch erstmal lernen musste oder was viele Therapeuten, die auch in Profifußball wollen, erstmal lernen müssen, ist, dass die Politik und die Interessen halt ganz andere sind. Der Vereinsphysio hat ja ganz andere Interessen als ich. Mein einziges Interesse ist, dass es dir als Spieler gut geht, dass du gesund bist und dass du eine Leistung bringen kannst. Der Vereinsphysio ist quasi der Lakai am Ende vom Trainer. Und dann heißt es, du, pass auf, wir brauchen den Spieler, mach den mal fit, red mit dem, sag dem, du, das ist nicht so schlimm, brauchst dir keinen Kopf machen, da kann nichts passieren, alles schon erlebt. Das heißt, für den Spieler ist eine objektive Meinung außerhalb dieses Systems viel wert. Ja, das ist dann. Aber es führt auch dazu, dass der Verein zum Teil die Kontrolle darüber verliert. Ja, ich bin mir sicher, dass bei den Bayern fast jeder Spieler eigene Therapeuten hat. Obwohl die Bayern ja eigentlich wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes medizinisches Personal haben. Schwierig.
Ja, da gab es auch schon einen oder anderen Skandal, wo dann quasi der Spieler im Vertrag schon direkt geregelt hat, dass quasi nur Therapeut so und so ihn anfassen darf und so weiter. Was, wie du schon erwähnt hast, er hatte Knieprobleme, du hast aber genau genommen primär das Becken angegangen, neben dem was Mediales, was ja oftmals so der eine oder andere Zuhörer wird sich auch sagen, Moment, aber der hat Knieprobleme, warum jetzt das Becken angehen?
Oder bekannte Bodybuilder, von denen wir es im Vorgespräch hatten. Ja. Für mich ist es ich liebe das, dieses in Anführungszeichen Undercover-Arbeiten und so. Davon kriegt man auch auf meinen Social-Media-Kanälen eigentlich nichts mit. Du siehst da ein paar Promis und so, aber du siehst nie wirklich, was halt passiert. Das Spannende ist halt aber auch, wie es meine Arbeitsweise einschränkt. Als Beispiel, ich kann jetzt nicht irgendwie, wenn ich da Undercover hinfliege und es keiner mitbekommen darf, tapen funktioniert nicht. Stütztape funktioniert nicht. Irgendwelche Anwendungen wie Schröpfen oder funktioniert nicht. Behandlungsmethoden, wo blaue Flecken zurückbleiben, Ja, in einem gewissen Rahmen, aber funktioniert häufig auch nicht. Und das ist dann halt, ja, ist dann auch schwierig, macht's spannend.
Limitiert.
Brutal, ja. Was heißt brutal? Die meisten Techniken, die ich anwende oder so, sieht man nicht. Aber es gibt halt auch viele Sachen, wo man sagt, ergänzend oder weiterhin fördern könnte man das und das und das machen. Und es würde das Problem irgendwie positiv beeinflussen, kann ich jetzt aber nicht anwenden. Ja.
Wir haben, glaube ich, auch das letzte Mal schon im letzten Podcast darüber gesprochen, warum nicht direkt für den Verein arbeiten?
Ja, weil es, genau, es ist für mich, man denkt immer, als Beispiel, der beste Therapeut, ich sage jetzt mal, in Hannover wird ja wahrscheinlich der Therapeut von Hannover 96 sein. Wahrscheinlich aber nicht, weil der beste Therapeut wird wahrscheinlich eine eigene Praxis haben, weil er da A, viel mehr Geld verdient, B, viel flexibler arbeiten kann und auch arbeiten kann, wie er möchte. Er ist nicht weisungsgebunden, dass der Cheftrainer kommt und sagt, pass auf, so und so, sondern er kann arbeiten, wie er möchte. Wenn du mich jetzt anrufst und sagst, Thomas, hast du Lust auf Vorträge auf Hawaii, komm mit mir mit, sage ich, klar, bin ich dabei. Der Verein sagt, nee, wir spielen Spieltag, du hast keine freien Tage, du hast kein Wochenende. Am Ende hängt deine Freizeit auch von der Leistung der Mannschaft ab. Wenn Montag frei ist und die Mannschaft verliert 4-0, dann ist Montag nicht mehr frei. Und das macht Urlaubsplanung schwierig, Beziehung. Ich sehe keine Vorteile. Gut, wenn du irgendwie vom Fußball kommst und sagst, es war schon immer mein Ding, ich habe Fußball gekickt und ich habe unheimlich Lust, jedes Stadion zu bereisen, die Katakomben zu sehen und so. Das ist ja auch vielleicht Lebensqualität für dich. Für mich halt nicht. Ich komme nicht vom Fußball. Das entschädigt nicht die ganzen Downsides, die die Vereinsarbeit hat.
Ja. Und neben dem Punkt definitiv auch der Punkt Training und Skill Development. Da gibt es ein schönes Zitat von Dr. Müller-Wohlfahrt, der auch unter einem der letzteren Bayern-Trainer, der wollte, dass Müller-Wohlfahrt quasi jeden Tag beim Training am Spielfeld dran sitzt.
Ja.
Und dann hat Dr. Müller-Wohlfahrt gesagt, nee, das läuft nicht. Denn er muss von morgens bis abends in seiner Praxis sein, um quasi seine Hände und seine Kompetenzen zu trainieren,
genau.
Dass er dann, wenn er spezifisch die Probleme mit den Fußballern angeht, ausgebildet genug ist und ready genug ist, um dann so schnell zu Lösungen zu kommen, ja. Und die schneller wieder fit zu bekommen.
Ja. Also definitiv, in meiner Privatpraxis habe ich auch ganz viele normale Leute, muss man auch sagen, es ist jetzt nicht immer nur, dass hier irgendwelche Superstars reinkommen, sondern ich habe auch ganz normale Leute, Lehrer, Ärzte, Anwälte, irgendwelche normalen Leute. Und diese palpatorischen Fähigkeiten bildest du bei denen aus. Wenn du bei einem Kerl mit einem Körperfettanteil von 35% einen rotierten Wirbel palpieren kannst, kannst du es bei dem dünnen Fußballer allemal. Es macht es viel, viel, viel leichter. Und weil du eben noch gesagt hattest, es ist so schwierig, dass jeder Sportler seinen eigenen Physio hat. Für Vereine ist das auch schwierig, weil, ist mir gerade noch eingefallen, weil der Verein überhaupt nicht weiß, wer kommt denn da? Es gibt einen Profi-Tennisspieler, ich nenne keinen Namen, sage ich dir, wenn das Mikro aus ist, der hat eine Zeit lang mit einem Schamanen zusammengearbeitet. Und der hat dann angefangen und hat böse Geister vertrieben und hat ihm gesagt, pass auf, ich hab hier Aura und deine Chakren und was weiß ich gecheckt. Dein Tennistrainer ist nicht richtig für dich. Der Manager ist nicht gut für dich. Die haben böse Interessen. Und dann hat dieser sehr, sehr, sehr bekannte Tennisspieler sich von allen getrennt in der Saison, Mental Breakdown gehabt, ging gar nichts mehr. Und du weißt halt nicht, wem vertraut dieser Spieler. Da gibt es schon auch komische Gestalten. Deswegen ist es für einen Verein immer ein bisschen schwierig.
Verrückte Geschichten. Fast die gleiche Geschichte gab es vor kurzem in der UFC, wo auch ein Kämpfer einen neuen Trainer hatte und der Trainer auch so ein bisschen Mentalcoach, Schamane, ein bisschen da draußen war und der dann vor einem der Kämpfe mit einem von der Kommission geredet hat und dann den vor der Kommission gewarnt hat, dass er dem Kämpfer jetzt einen Move beigebracht hat. Für den Fall, dass der Kämpfer den Move im Kampf anwenden würde, würde der Gegner einfach tot umfallen, was dann natürlich innerhalb dieser Kommission zu einem riesen Wirbel geführt hat, so nach dem Motto, hey, wenn er tatsächlich irgendwas kann.
Ja, was soll er denn können?
Des Schutzes wegen. Und dann musste er auch den vorführen und es war dann halt im Endeffekt so ein bisschen quasi Unsinn. Also da passiert nichts, aber wenn du so jemanden hast, der dann innerhalb der Organisation arbeitet, jetzt ist es lustig, weil halt der Kämpfer den mitgebracht hat. Aber wenn der für den Fall, dass der dann offiziell für irgendein Team arbeitet, hast du natürlich dann direkt das gleiche Team, das dann so ein bisschen Beigeschmack hat, von wegen, sind alles diese Spinner, die irgendwelche, Chi. Ja, auf Instagram, McDojo, live, die Seite, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen.
Ich kenn's nicht, ne?
Ja, muss ich mal anschauen. Es sind nur so Videos von so Kampfsportlern, die quasi mit Chi arbeiten.
Ja. Also
der alte Meister, der dann quasi nur durch Hand hochhalten seine Schüler umwirft und dann die Schüler, die ihn alle nacheinander attackieren oder dann quasi mit irgendwelchen geheimen Techniken und Energien einer 10 Schüler abwehrt,
ja.
Was ja mehr Comedy ist, als dass es tatsächlich funktioniert.
Ich wusste gerade nicht, wie du dazu stehst, weil du hast auch hier so eine Salzlampe auf dem Tisch stehen.
die Salzlampe hat er tatsächlich, ja.
Okay,
ne? Salz, Elektrolyte.
Ja. Ey, was ich muss sagen, Wolfgang hat ein neues Lieblingsspielzeug hier im Gym. Und wenn du dich jetzt im Sommer entscheiden müsstest, was hat mehr positiven Einfluss? Elektrolyte oder Eis im Getränk?
Definitiv Eis im Getränk.
Ja.
Aber die Mischung macht's. Aminosäuren, Elektrolyte und Eiswürfel im Getränk.
Das ist Wahnsinn. Wolfgang hat eben 15 Minuten Lobeshymne auf seine neue Eismachermaschine hier im Gym gesungen. Fand ich mega.
Ja, aber wir hatten es davon. Das höchste Level der Innovation ist das, wenn jemand etwas einführt, wo im Nachhinein jeder sagt, ja klar, ist logisch, aber es vorher noch niemand gemacht hat. Und meine Frage war, wie viele Gyms kennst du, die eine Eiswürfelmaschine haben? Und die Antwort ist 0.
1.
Und jetzt ist es 1. Ja. Denn ich habe seit einigen Wochen eine Eiswürfelmaschine. Kalte Getränke schmecken nicht nur besser, sondern sie hydrieren auch schneller.
Ist es so?
Ja.
Ich habe mich jetzt ich habe angefangen, Rennrad zu fahren und habe mich da sau viel mit den Themen Getränke auseinandergesetzt. Also hypotone Getränke, isotonische Getränke, hypertone Getränke und auch diese Idee, die wahrscheinlich jeder aus dem Fitnessbereich kennt, wenn er sich einen Proteinshake macht. Die Scoops sind riesige Berge. Wenn es heißt zwei Scoops, sind das so gehäufte Riesenberge. Und beim Rennradfahren zum Beispiel oder generell bei diesem Thema Getränke ist es ja so, mehr hilft nicht mehr, weil du machst schnell, wenn du zu viel Maltodextrin zum Beispiel in Getränken machst, machst du aus einem isotonen Getränk ein hypertones Getränk, was zusätzliche Energie bedarf, um wieder verarbeitet werden zu können. Ja, und das ist, also dieses Thema ist super, super, super spannend. Mega krass. Weil ich habe das Problem, ich wiege 110 Kilo, ich habe einen zu hohen Energiebedarf. Ich muss Kohlenhydrate in die Getränkeflasche machen, die ich während der Fahrt aufnehme. Ansonsten, ich habe so viele Hungeräste schon durchlitten, es war absurd.
Brennst du schnell aus.
Ja. Eigentlich eine ganz gute Brücke zu Fußball und zu den Trainingsstrukturen. Da wollte ich nämlich heute so ein bisschen mit dir drüber reden. Ich hatte jetzt einen Fußballprofi oder generell, was passiert, weil wir jetzt gerade in dieser Periode sind, was passiert bei Fußballvereinen in der Vorbereitungszeit, in der Zeit, warum wird da was getestet? Hast du dich damit immer auseinandergesetzt? Was ist der Standardtest, den es bei jedem Fußballverein gibt?
Laktattest.
Ja.
Darauf wolltest du raus.
Ja, genau. Also unter anderem, neben ganz vielen anderen Tests. Aber hast du dich mal gefragt, warum machen die Laktattest?
Weil man immer schon macht.
Ja, oder?
Ich hatte einen...
Geil, Wolfgang, ich wusste, dass ich habe gehofft, dass das Gespräch genauso.
Ich habe einen Kunden und mit dem, der ist recht, der hat mit Sport indirekt was zu tun, aber es ist ein sehr helles Köpfchen und gelegentlich haben wir so Diskussionen, auch wenn es eigentlich nicht sein Thema ist, immer sehr interessiert, weil es ihn gedanklich anregt. Und es war so, dass wir einmal über Fußball hatten und zum Thema Fußball habe ich ja einige Punkte, die ich so, was Training, Assessment und Entwicklung von einem Spieler angeht, in den Raum werfen kann. Und ein Punkt ist definitiv der Laktattest. Und kurze Zeit, nachdem wir dieses Gespräch hatten, war er bei einem Abendessen eingeladen und einer bei dem Abendessen war ehemaliger deutscher Nationalspieler, ehemaliger Bayern-Spieler, Europameister mit der Nationalmannschaft und saß dem gegenüber. Und dann im Laufe des Gesprächs dachte, jetzt rede ich mal mit dem. So dieses Laktattest-Ding, was der Wolfgang da erzählt hat. Und dann war auch Laktattest, ja klar, machen wir. Und dann war seine Frage so, ja, wie hat dieser Laktattest Einfluss auf die Trainingsplanung? Ja, gar nicht.
Das ist nämlich mein Punkt.
Der Spieler selber, und der Spieler ist auch, sagen wir so viel, der Spieler hat ein 1,2 Abitur.
Ja.
So
den jetzt grenzt es aber schon sehr stark
einfach. Um spezifisch, also auch der Spieler war auch recht on it.
Ja.
Und dann war so sein Punkt, ja, aber warum macht man das? Und der Spieler hat gesagt, ja, weil man es immer schon macht.
Das ist mein, also ich werde ja gleich noch andere Punkte nennen, die genauso sind wie dieser Laktattest. Dieses Thema ist für mich völliger Nonsens. Das ist hundertprozentiger Aktionismus. Wir machen was, um etwas gemacht zu haben. Wenn ein Spieler von Duisburg über Hamburg nach Darmstadt wechselt und in Darmstadt würde kein Laktattest gemacht werden, rein hypothetisch, würde der Spieler denken, boah, krass, wie unprofessionell ist der Verein, wir machen nicht mehr Laktattest. Ja. Anstatt sich zu fragen, warum macht man einen Laktattest? Die Frage ist, hast du schon mal einen Fußballer erlebt, der in einem Fußballspiel an seine Laktatschwelle gekommen ist, der gesagt hat, Trainer, warte kurz, ich habe so Laktat in Beinen. Das
ist nicht möglich im Fußball.
So, also warum messen wir das? Warum ist diese Schwelle interessant? Und gut, ich lasse mich darauf ein, wir haben jetzt Laktatergebnisse, individuell von jedem Spieler. Und was passiert dann? Du hast es schon gesagt. Dann heißt es husch, husch ins Mannschaftstraining. Da gibt es keinen individuellen Laufplan, der in irgendwelchen Laktatschwellen arbeitet. Also ist die Frage, welche Informationen ziehe ich daraus? Ja? Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der, und ich habe den 5 Jahre und ich habe 5 verschiedene Laktatwerte und die Werte werden beispielsweise immer schlechter, passiert trotzdem nichts. Dann, also es passiert, es findet keine sinnvolle Aktivität mit diesen Informationen statt. Ist absurd.
Und die allerwenigsten haben die Eier und den Verstand, das in Frage zu stellen.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, macht keinen Sinn. Es gibt einige. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, ich habe ein Buch, das ist von Anfang der 90er Jahre. Der Titel des Buches ist Louis van Gaal and the Ajax Coaches. Mhm. Das ist ein Buch über die Trainingsprinzipien von Louis van Gaal, damals, also Anfang der 90er, Ajax Amsterdam trainiert hat. Und damals war Ajax Amsterdam einer der ganz großen Vereine in Europa. Mhm. Und eines der Kapitel des Buches ist zum Thema Kondition, Ausdauertraining. Und einer der Punkte in diesem Buch von knapp 1992, 1993 ist, es gibt keine Dauerläufe. Also Anfang der 90er hat Louis van Gaal gesagt, wir machen keine Dauerläufe, denn ein Dauerlauf hat nichts mit dem Fußballspiel zu tun.
Danke.
Ja. Und das war vor 30 Jahren. Ja. Und Louis van Gaal ist auch einer der erfolgreichsten Trainer jemals. Es gibt Einzelne, die so viel Weitblick haben und sagen, okay, hey, jetzt, ne?
Aber wenn der Trainer nicht selber drauf kommt, dann sind die Rädchen da drunter, unter dem Trainer, so klein, dass das keinen Einfluss mehr hat. Ich hatte jetzt einen Fußball-Torwart, Bundesliga-Torwart, der hat bei mir so ein bisschen Vorbereitung gemacht. Es haben verschiedene Torwerte bei mir Vorbereitung gemacht, das sage ich bewusst, weil ich auf meinem Social-Media-Kanal einen gepostet habe. Der war es nicht. So viel sei dahingestellt. Und mit dem habe ich drüber geredet und der hat Laufpläne gehabt und sagt so, oh, ich bin im Arsch. Sag ich, warum bist du im Arsch? Sagt er, hey, ich hatte einen Laufplan. Ah, Laufplan. Was hast du für einen Laufplan gehabt? Gestern 4x2000 Meter. Cool. Wirklich passiert. 4x2000 Meter. Sag ich, wie viel Kilometer läufst du im Spiel? Naja, so in einem harten Spiel zwischen 3,5 Kilometern. Okay, aber der joggt dir ja nicht, sondern er macht da Sidesteps, Hopserlauf, mal vor, mal zurück. Und dann denke ich mir, jeder Torwart im Alter zwischen 20 und 40 sollte doch einfach von seiner Grundphysis imstande sein, 3 Kilometer zu joggen. Was passiert aber, wenn ich den 4x2000 Meter laufen lasse? Alle anderen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden schlechter. Maximalkraft, Reaktivkraft, Explosivkraft, alles das, was der Torwart braucht. Was braucht ein Torwart? Der muss schnell auf den Boden und dann schnell in die rechte und linke Ecke kommen. Was braucht er dafür, Wolfgang?
Explosivkraft, Elastizität.
Und es geht alles flöten, wenn er viel laufen geht.
Und diese 3 bis 5 Kilometer, die im Spiel läuft, ist auch so ein Klassiker, Fußballübertragung, Spieler wird ausgewechselt, Spieler X ist 9 Kilometer gelaufen, ist 10 Kilometer gelaufen. Ist nicht beeindruckend, denn der ist 9 Kilometer gelaufen in 80 Minuten.
Ja.
Was beeindruckend ist, 9 Kilometer zu laufen in 30 Minuten.
Ja.
Das ist eine beeindruckende
Zeit. Ja, ja, ja.
Aber
es ist
spazieren gehen.
Ja,
Durchschnittsgeschwindigkeit ist spazieren gehen. Wenn ein Torwart 3 Kilometer läuft, in 1,5 Stunden, wenn du genau rechnest, müsstest du eigentlich 105 Minuten rechnen, denn die Halbzeitpause gibt es ja auch noch.
Ja.
Dann ist er in einer halben Stunde 1 Kilometer gelaufen. Ja. Das laufe ich mit Skischuhen rückwärts den Berg hoch.
Und das, meine Freunde, werdet ihr sehen auf Wolfgangs YouTube-Kanal. Ja, und das ist so, warum macht sich da keiner Gedanken? Weil irgendein Athletiktrainer setzt sich ja hin und macht diese Pläne. Und dann fragst du dir, nicht nur, dass es Zeitverschwendung ist, es hat sogar negativen Einfluss auf die Zielfähigkeit des Torwarts. Warum macht man das? Warum setzt man sich dahin? Und das ist ein Experte, der wird von einem Fußballverein für seine Expertise bezahlt, diese Pläne zu schreiben. Das ist völlig absurd. Maximalkrafttest. Warum findet im Fußball, im Profifußball ein Maximalkrafttest statt? Dieses, kennst du es am Isokineten?
Ja.
Das liebe ich ja. Wenn die eingespannt mit einem Bein und dann heißt es und vor, zurück und dann machen die da verschiedene Maximal, dann haben die eine Maximalkraftwert. Top, super. Sagen wir jetzt, Toni Kroos hat jetzt Maximalkraftwert X. Saugut. Wenn die dann total clever, weil der Athletiktrainer dann mit individuellen Maximalkraftplänen erkannte Defizite aufarbeiten wird.
Nein.
Never gonna happen. Wird nie passieren. Die Spieler kriegen nicht mal, in vielen Vereinen, wo ich Spieler betreue, kriegen die nicht mal einen individuellen Plan. Nicht mal. Also warum finden all diese Tests statt? Das ist komplett für den Arsch. Lasst es doch einfach sein. Gebt den Spielern eine Woche länger Pause, habt ihr mehr von wahrscheinlich. Oder?
Ja, ja. Die körperliche Ausbildung im Fußball überall auf der Welt hängt hinterher. Und Laktattest ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist definitiv Sprintdistanz. Mhm. Pro Sprint und absolut, und das sind 10 Kilometer. Wenn du mal Statistiken anschaust, von den 10 Kilometern, je nach Position, sind es irgendwo 400 bis 1200 über 85% Topspeed.
Ja.
Das läuft von den 10 Kilometern läuft der 9,5 unter 85% seines Topspeeds, die körperlich einfach nicht relevant sind. Durch die Sprintdistanz im Fußball ist 17 Meter. Ja, das ist halt 17 Meter, das ist ein Sprint von etwa 2 Sekunden. Und natürlich auch so ein ganz Klassiker ist in Verletzungsstatistiken im Fußball. Du hast im Fußball riesen Verletzungsstatistiken. Fußball ist einer der gefährlichsten Sportarten, die es gibt. Fußball ist aber definitiv nicht einer der körperlichen Sportarten. Mhm. Vergleichen wir das mal mit Rugby, mit American Football oder mit einem Kampfsport.
Das ist ganz lustig. Diese Verletzungsstatistiken, das ist ja auch so ein Thema. Oh, Wolfgang, ey, ich freue mich. Ich habe tausend Sachen, über die wir reden können. Ich möchte mit dir über Evidence-Based reden. Aber diese
Verletzungsstatistiken. Kenn ich, habe ich schon mal gehört.
Ja, diese Verletzungsstatistiken sind ja auch so. Da wird ja dann immer im Kicker oder so eine Statistik gebracht, welcher Verein hat die besten Return-to-Active-Strategien, wo wird die beste medizinische Arbeit geleistet. Ja? Das hast du ja in ganz, ganz vielen Vereinen. Und da sind ja auch die Vereine, gucken da ja auch auf ihre eigene medizinische Abteilung, schauen sich die Statistiken an. So, also was passiert? Bei vielen Vereinen, nicht bei allen, bei vielen Vereinen passiert Folgendes. Spieler verletzt sich, er hat eine Muskelzerrung. Laut Müller-Wohlfahrt sagen wir, der diese Verletzungsstatistik der Muskeln irgendwann mal definiert, Zerrung sagen wir als Beispiel 9 Tage Return to Play. So, nach 9 Tagen wird also erwartet, dass der Spieler wieder spielfähig ist. Was ist, wenn der Spieler nach 13 Tagen erst auf dem Platz steht?
Gibt es einen Rüffel.
Hat die medizinische Abteilung nicht gut gearbeitet. Also was wird gemacht? Es wird nicht ein Muskelzerrung diagnostiziert, sondern man Faserriss. Faserriss hast du zum Beispiel, sagen wir einfach mal 20 Tage. Ist ja auch immer ein bisschen individuell. Ich versuche es jetzt zu verallgemeinern. Ja. 20 Tage. Spieler steht also nach 14 Tagen auf dem Platz, obwohl er Muskelfaserriss hatte. 6 Tage vor der Prognose. Also, was passiert jetzt? Es wird geschrien, mega gute Arbeit, 6 Tage vorher. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute bei mir in die Praxis kommen und sagen, es gibt's ja nicht, Wahnsinn, also die Fußballer, dass die immer alle so schnell wieder fit sind. Ja klar, weil einfach zum Teil überdiagnostiziert wird. Und deswegen ist es auch so, du kannst dem allem nicht so 100% trauen bei diesen ganzen Verletzungsstatistiken und Medizinstatistiken. Da wird auch viel so gedreht und gewendet, wie man es braucht. Funktioniert nicht so richtig. Hast du es gewusst?
Nee, wusste ich nicht. Ah, okay. Überdiagnose wusste ich nicht.
Ja.
Natürlich, dass das
zumindest in der Kommunikation nach außen.
Aber glaube ich sofort. Also eine Überdiagnose, das Erste, was ich gedacht habe, war an die Wirtschaft.
Ja.
Denn in der Wirtschaft ist es nicht unüblich, wenn du nach einem 3-6 Monaten weißt, wie das Ende des Jahres aussieht und du musst deine Prognosen abgeben, dann ist es nicht unüblich, da leicht niedrige Prognosen abzugeben. Und dann am Ende vom Jahr dazustehen von wegen, oh, wir haben erwartet hier 12% Umsatzsteigerung, aber jetzt waren es ja 18.
Ja.
Ja, dabei wusstest du vor 6 oder 9 Monaten schon, dass dieses Jahr wirklich gut wird. Und ne, in der Wirtschaft ist es relativ, kommt es relativ häufig vor. Ist ja auch logisch. Ne?
Ja. Und es gibt Vereine, die machen das nicht. Und es gibt Vereine, ich nenne auch gerne Namen, da wird das brutal betrieben. Das ist absurd. Nein, dann hast du, wie gesagt, die Leute, die sagen, das gibt's nicht. Also diese Fußballer, die sind ja auch immer alle so schnell fit. Ne? So eine medizinische Betreuung hätte ich natürlich auch gern. Aber das ist halt leider
nicht. Die medizinische Betreuung ist schon mehr.
Deutlich,
das klar. Ist, und natürlich auch auf dem obersten Niveau. Also Beispiel, ich kenne einen kanadischen Therapeuten, der ist an einem Punkt, wo er nur noch einzelne Projekte macht.
Mhm.
Der hat gar keine Praxis mehr.
Mhm.
Und der behandelt irgendwo im Bereich von 8 bis 10 Stunden am Tag, aber dann verschiedenste Themenbereiche. Also von der manuellen Behandlung über Chiropraktik bis hin so das, was jetzt hier als Neuroathletik bezeichnet wird, ne? Und so weiter. Also er macht quasi 8 bis 10 Stunden am Tag Komplettbehandlung eines Sportlers für eine Verletzung.
Ah, okay, krass.
Ja. Das sind dann aber auch so, also Kunden sind Tiger Woods, Maria Sharapova, Alex Rodriguez und so weiter.
Ja.
Der hatte so einen Namen, dass er quasi gewartet hat, wenn jemand auf dem Level sagt, okay, ich bin verletzt, ich brauche die bestmögliche Behandlung zurück. Und dann war er der, okay, hier, so sieht's aus, das und das, ich
super
bin von morgens
geil.
Bis abends da, hat das größtenteils gemacht, die Sportler. Und was er nebenbei gemacht hat als Job, was auch ganz cool war, er hat den CEO von Four Seasons Hotels als Patienten gehabt.
Ja.
Und der hat ihm dann so einen Deal organisiert. Im Winter geht er dann nach Aspen ins Four Seasons. Wahnsinn. Wohnt dann da vier Wochen. Und dann kannst du quasi für Special-Gäste kriegen dann so ein kleines Flyer von wegen hier, so und so, Arzt ist da, gibt Möglichkeiten, für den Fall der Verletzungen da sind und so weiter, gibt Möglichkeiten, den zu buchen, eine Stunde für Preis X. Ja. Und dann kannst du sagen, oh, Skiverletzung, oh, Knieproblem. Und dann macht er halt ein paar Behandlungen am Tag. Ja. Und der Rest der Zeit verbringt er zwischen seiner Suite im Four Seasons, der Skipiste und so weiter. Und so ist er da von Four Seasons um die Welt und hat da quasi Gäste behandelt oder sich eben spezialisiert dann auf nicht, was kriegt man heute, gesetzliche Krankenversicherung, wie viel Physiotherapie kriegst du da, wenn du eine Knieverletzung hast?
6x20 Minuten Krankengymnastik.
Innerhalb welchem Zeitraum?
1 bis 2 Mal die Woche.
Ja, das heißt, du hast irgendwo im Schnitt 30 Minuten die Woche. Wenn natürlich dann da jetzt ein Therapeut kommt, der besser ausgebildet ist als der durchschnittliche Physiotherapeut, allein nur aufgrund von seines Alters, seiner Expertise, der Erfahrung. Und der dann nicht eine halbe Stunde die Woche macht, sondern der 8 bis 10 Stunden am Tag macht.
Ja, klar.
Dann hast du natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit, mit der du zurückkommen kannst.
Weil du eben Neuroathletiktraining gesagt hast. Was hältst du von Neuroathletiktraining?
Also, ich bin ein Freund davon, Dinge einfach zu machen. Und meine Frage ist, was ist die Aufgabe von Neuroathletik? Muskelrekrutierung zu optimieren. Mhm. Das ist, am Ende vom Tag macht Neuroathletik nichts anderes, als Muskelrekrutierung zu optimieren. Und dann gibt es ein Kontinuum von die einfachsten und effizientesten Lösungen, um Muskelrekrutierung zu optimieren. Und dann die komplexesten und ineffizientesten Lösungen, um Muskelrekrutierung zu optimieren. Aus meiner Sicht ganz links, was einfach und effizient ist, Muskelrekrutierung, Verbesserung von Muskelrekrutierung, indem du eine Akupunkturnadel in den Muskel schiebst und wieder rausziehst. Mhm. Das verbessert die Muskelrekrutierung, wenn du so einen Motorpunkt triffst, wenn du weißt, wo der ist, Nadel rein, Nadel raus und Muskelrekrutierung ist optimiert. Viel einfacher, vielleicht kennst du noch irgendwas, wo du sagst, also viel einfacher geht nicht. Ja. Das ist eine Sekunde, 2 Sekunden rein, raus und Muskelrekrutierung ist definitiv besser.
Ja.
Ganz am anderen Ende des Kontinuums ist Neuroathletik. Es ist extrem komplex und nur weil du 2, 3, 4, 5 Tricks lernst in 2 Tagen, kannst du noch keine Neuroathletik.
Ja.
Und natürlich mit diesen ganzen Übungen, die im Alltag einzubauen, wie viele machen das regelmäßig? Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, okay, ich mache jetzt da 3-mal am Tag meine Übungen für die nächsten 4 Wochen, Gratulation. Das ist nicht mein durchschnittlicher Kunde, das ist nicht dein durchschnittlicher Patient und es ist definitiv nicht der durchschnittliche Mensch da draußen.
Das große Problem ist, Neuroathletiktraining ist die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Klar, die haben wir ja schon mal drüber geredet.
Habe ich mit dir drüber geredet? Nachdem Bastientraining jetzt durch ist,
genau. Machen
wir jetzt alle Neuroathletik.
Genau.
Und was mir wichtig ist, ich bin jetzt nicht der, der sagt, es ist schlecht. Auf hohem Niveau.
Richtig.
Auf hohem Niveau. Und wenn du jemand bist,
ich
habe da auch einen kennengelernt, der das 5 Jahre studiert hat und der da richtig drin ist. Und ich habe ihm auch Fragen gestellt. Ich wollte es zumindest in der Grundstruktur verstehen. Und ich bin jemand, der relativ... Ich verstehe Dinge relativ schnell. Er hat mir ein paar Sachen erklärt und ich war dann relativ schnell so, okay, mich da jetzt in Hirnareale und so weiter, mich da jetzt reinzufuchsen, nee.
Ja.
Es ist hochkomplex, es funktioniert, keine Frage.
Ganz genau. Aber also 100%, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Funktioniert es? Ja. Die Frage ist nur, bei wem wende ich es an? Du hast eben Tiger Woods gesagt. Ja, klar, da macht es Sinn. Gar keine Frage.
Als nächste Sache.
Ja, genau.
Das ist so ein weiterer Baustein in einem kompletten Konzept. Wenn ich anfange, nur noch Neuroathletik zu machen und andere Dinge, wie zum Beispiel Krafttraining, vernachlässige.
Ah, Wolfgang, 100%.
Dann habe ich Probleme. Und diese Probleme, dafür gibt es Beispiele.
Ja.
Von Athleten, die sagen, oh, ich mache nur Neuroathletik, ich mache gar kein Krafttraining mehr. Und auf einmal, was macht die Leistung?
Ich bin im Kompetenzkreis von 2 Bundesliga-Vereinen. Und da sind manchmal so medizinische Kompetenztreffen. Kompetenzkreis Medizin. So, dann triffst du dich da und dann kommen da die ganzen der Medical Staff des Teams und dann kommen auch noch Experten oder so von außen rum, die nochmal neuen Input liefern sollen. War ich mal auf einem Ding und da hieß es, da kam einer und hat gemeint, das kann nicht sein, warum machen die Spieler neurokognitives Erwärmungstraining? Und dann heißt es so, und dann war das Medical Team war dann so ein bisschen, kam so ein bisschen ins Stocken, so, nee, also machen sie jetzt nicht, ja, kann nicht sein, warum machen die es? In Amerika machen das alle. Das ist immer das beste Argument.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, das ist so weit weg von dem, wie Fußball funktioniert, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du musst erstmal wissen, wie das Fußballgeschäft funktioniert, um zu verstehen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Lass mich kurz runterbrechen, Wolfgang. Ich war schon mal in einem Trainingslager mit einer Fußballmannschaft, Profifußballmannschaft, Bundesliga-Profifußballmannschaft. Da habe ich während dem Trainingslager auf dem Balkon eines Spielers mit 6 bis 7 anderen Spielern gesessen und Shisha geraucht.
Das hört sich nach einem angenehmen Nachmittag an.
Ja. Brauche ich in dieser Truppe Neuroathletiktraining? Nein. Also, ich habe gesehen, dass die Shisha auch nicht saß dabei. So, jetzt pass auf. Wir reden davon, Neuroathletiktraining bei Leuten zu installieren, wo wir froh sind, wenn sie früh ins Bett gegangen sind oder einen Schlafrhythmus haben. Wo wir froh sind, wenn sie nüchtern ins Bett gehen, keinen Alkohol getrunken haben und keine Shisha geraucht haben. Wo wir froh sind, wenn sie gefrühstückt haben und vielleicht keine Kellogg's Cornflakes sind. Wo wir froh sind, wenn sie auf dem Weg zum Auswärtsspiel keine 7 Stunden am Stück ins Handy gucken, ja, und total verballert aus dem Bus steigen. Das ist, und da Neuroathletik zu installieren, ja, kann man machen, aber ich glaube, dass die Grundlagenarbeit viel, viel wichtiger und simpler ist. Guck, dass die Jungs einen Schlafrhythmus haben. Guck, dass sie sich gut ernähren. Guck, dass sie optimal Supplementtechnik auf die Belastung eingestellt sind. Guck, dass die Trainingssteuerung passt und dass vielleicht auch der Torwart keine 4x 2000 Meter in der Vorbereitung läuft, sondern dass das Training auf die Spieler angepasst ist. Schau, dass die Spieler vor der Belastung therapeutisch eingestellt sind, dass keine Dysfunktionen da sind, die irgendwelche Muskeln übersteuern, die dann in der Situation der Dehnung zum Beispiel reißen. Also versuch einfach präventiv gut zu arbeiten. Und dann kannst du, wenn das alles funktioniert, ich habe Fußballer, die sind hochprofessionell. Ich habe einen Spieler von Mainz 05, der ist top, top, top. Also wirklich, das geht nicht besser, wie der sich verhält. 100% Profi. Mit dem kannst du was machen, aber mit ganz, ganz vielen halt eben nicht. Und dann ist die Frage, funktioniert Neuroathletik? Ja. Muss sie Anwendung im Fußball finden? Meiner Meinung nach haben wir ganz, ganz andere Baustellen. Ja, und deswegen, ich fand es so, weil du gerade Neuroathletik gesagt hast.
Ja, ist ja so. Es ist High-End-Tuning der Software.
Genau.
Wir haben Hardware, wir haben Software. Krafttraining ist ein klassischer Ansatz, um Hardware, ja. Muskulatur, Faszie, mhm. Knochen zu optimieren. Ansteuerung, Software, da gibt es verschiedenste Optionen. Eine High-End-Option ist Neuroathletik. Und wenn jemand das Thema Neuroathletik studiert in Theorie und Praxis und da seine 5, 6, 8, 10 Jahre investiert und es wirklich gut kann, und dann hingeht mit Sportlern, die auf wirklich hohem Niveau sind, die die Basics abgedeckt haben, mhm. dann würde ich sagen, ist es eine gute Ergänzung zusätzlich. Aber in 99,999% der Fällen sind es ganz andere Faktoren, die grundlegender sind und wichtiger sind, die zuerst angegangen werden müssen. Ja. Krafttraining ist einer, Schlaf ist ein anderer, Ernährung ist der nächste.
Mal die Shisha weglassen. Ja, gut.
Ja, ey.
Das ist Wahnsinn. Ja, wieso... Die Frage ist, warum passiert da nichts oder warum passiert das so langsam?
Ein Punkt ist die Faszination vom Glitzernden. Wenn da irgendwas in der Ferne ist, wo, das ist ja, ob es jetzt das Faszientraining ist, ob es jetzt die Vibrationsplatte ist, ob es jetzt so diese eierlegende Wollmilchsau, so der glitzernde Diamant, von dem denkst, das ist es jetzt. Die einfache Lösung für mit wenig Aufwand, mit wenig Anstrengung und da gibt es jetzt was Neues aus Amerika oder das machen die alle in den USA.
Das machen die Amis.
Oder das machen die Profisportler, das ist genau das, was die machen. Die Hoffnung, davon lebt ja auch die Fitnessindustrie, davon lebt Equipmenthersteller. So der nächste Hype an Gerät oder Technologie, das quasi verspricht, dass das jetzt die Lösung ist. Für einen Großteil der Probleme. Ja. Ist es aber nicht. Basics first, und dann gibt es einen Haufen Technologie, die es gut ist. Ja. Es gibt auch einen Haufen Equipment, das gut ist. Also ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Vibrationsplatten. Ja. Wenn es die entsprechende Vibrationsplatte ist, die dann primär in der Reha eingesetzt wird, primär zur Optimierung der Ansteuerung, dann bin ich voll dabei. Wenn es Vibrationsplattentraining zur Steigerung der Maximalkraft ist, wer davon redet, dem fehlt Verständnis für Entwicklung von Maximalkraft, der hat einfach keine Ahnung von Physiologie. Punkt.
Und allein schon Technikausführung. Also Sachen, die ja schon praktiziert werden, einfach verbessern. Guckt euch doch mal an, wie eine Kniebeuge gemacht wird. Welche Übungsauswahl findet statt? Wie kann es sein, dass Krafttraining in einem Zirkel stattfindet beim Fußball ganz häufig? Und dann haben sie zum Beispiel Kniebeugen und da sind immer 40 Kilo drauf. Egal welcher Spieler kommt, es sind immer 40 Kilo drauf. Es wird nicht mal die Höhe des Racks verstellt, sondern der große Spieler bückt sich halt und der kleine Spieler, für den ist es halt eingestellt. Also das wird einfach standardisiert, ja?
Einer meiner Favorite-Beispiele ist auch ein Bundesligaspieler, mit dem ich vor Jahren gearbeitet habe. Die haben auch Krafttraining gemacht in der Mannschaft, aber nur Oberkörper, kein Unterkörper.
Brauchen sie auch nicht.
Brauchen wir nicht.
Laufen die ganze
Zeit. Läuft die ganze Zeit. Oberkörper ist wichtig. Und es war so, dass sie quasi einen relativ großen Kraftraum hatten mit vielen Maschinen. Und dann haben sie Zirkel gemacht für den Oberkörper. Und dann kam der Trainer und hat einfach Nummern an die Maschinen dran geklebt. Und du musstest quasi von Nummer 1 bis Nummer 10 alle Maschinen durchmachen. Gewicht wurde eingestellt. Und einfach jeder Spieler nacheinander hat 15 Wiederholungen gemacht. Zur nächsten Maschine. 15 Wiederholungen zur nächsten Maschine. Und dann, um natürlich den Muskel zu schocken, haben sie einfach von Training zu Training die Nummern geändert. So, dass eine neue Reihenfolge war, so dass ein neuer Reiz war für den Muskel.
Der Körper war völlig perplex, der wusste gar nicht mehr, was abgeht.
Ja. Und das Lustige war dann bei ihm, nachdem er welchen trainiert hat, konnte er dann halt auch mal Klimmzüge mit 20 Kilo Zusatzgewicht und Ellbogen komplett gestreckt unten, vordere Schulter berührt den Klimmzug oben und irgendwann kam er dann halt, heute war gut. Also sie haben auch wieder Krafttraining gemacht und dann sollten sie ein paar Klimmzüge machen und dann hat der Athletiktrainer Klimmzüge vorgemacht. Und ist erstmal vorgegangen und hat dem Athletiktrainer gezeigt, wie man Klimmzüge richtig macht. Ja. Ja, er war dann krass. Ganz so, hey, das ist nicht richtig. Du musst ganz runter gehen, du musst ganz hoch gehen.
Ja, das ist Wahnsinn. Es ist, und da merkt man aber auch, dass bei den Spielern, die einen sehr hohen Anspruch an sich selber haben, doch ein Umdenken stattfindet. Du merkst, dass viele Spieler merken, okay, das ist jetzt so ein Standard. Das ist, ich meine, ein Athletiktrainer für 25 Leute, ist auch überfordert. Man muss den auch mal in Schutz nehmen. Also die agieren ja auch häufig einfach nur mit dem, was ihnen zur Verfügung steht. Aber das ist nicht das Optimale. Und am Ende des Tages ist es ein Mannschaftssport, ja, aber du hast einen individuellen Vertrag und deine Karriere ist von dir abhängig. Und deswegen gibt es ganz viele Fußballer, die einfach erkannt haben, dass sie mehr für sich selber tun können, dass die beste Investition in diesen 15 Jahren Karriere halt in sich selber ist, in die Gesundheit und nicht nur in die Gesundheit, sondern in die Leistungsoptimierung. Und die merken dann, es geht besser und die nehmen sich dann auch Trainer. Und dann darf der Verein sich aber auch nicht wundern, dass da häufig die Spieler so ein bisschen flüchten oder dass man so den Überblick verliert. Ich meine, warum hat die Star, also wenn du hast jetzt eine Mannschaft und 11 Spieler spielen plus Auswechselspieler und am nächsten Tag findet Spielersatztraining statt. Das wissen ja schon ganz viele nicht. Und zwar findet das aus dem Grund statt, dass die gesamte Mannschaft auf dem gleichen Ermüdungsniveau ist. Wenn du jetzt die Startelf hast und die anderen 11 und lässt die jetzt quasi trainieren, die einen haben gespielt und die anderen saßen auf der Bank, dann hast du so ein unterschiedliches Niveau, dass die müden Spieler dem Niveau der ausgeruhten Spieler gar nicht mehr hinterher trainieren können. Und deswegen, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall, es gibt Spielersatztraining. Das heißt, ja, und dann noch ein Krafttraining mit einzubauen, das funktioniert schon. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Eigentlich wäre es besser für die insgesamte Gruppendynamik und Gruppenbelastung, wenn gutes Krafttraining vor Ort stattfinden würde und die Spieler sich nicht individuell rausziehen. Weil wenn jetzt ein Spieler kommt und ich mache hartes Krafttraining mit dem und am nächsten Tag ist Krafttraining im Verein, das kollidiert. Du kriegst da keine richtig guten Ergebnisse. Man müsste das einfach viel besser kommunizieren. Da müssten die Schotten aufgemacht werden, da müsste die Kommunikation mit den Vereinen besser werden. Ich habe Vereine, wo ich mit den Physios rede, die mir sagen, pass auf, ich habe gehört, der Spieler hat einen Termin bei dir, ich habe jetzt das und das gemacht, so und so sieht's aus, sag mir doch mal, was du gemacht hast. Und da ist die Kommunikation gut, da hast du dann wirklich eine gute Betreuung im Verein und außerhalb. Aber ansonsten weiß der Physio vom Verein auch nicht, was ich mit denen gemacht habe. Das ist eigentlich nicht optimal.
Das Potenzial in dem Bereich ist so riesig und wir beide, ich rede regelmäßig über Fußball und lasse da wenig Gutes an der körperlichen Vorbereitung der Fußballspieler und sowas wie Sprintstatistiken, Sprintwerte und Verletzungsstatistiken geben dem Ganzen recht. Ja. Der Körper, der Fußballer ist, der durchschnittliche Fußballer ist körperlich nicht vorbereitet auf seinen Sport. Muss natürlich auf der anderen Seite sagen, technisch ist Fußball einer der entwickelsten Sportarten der Welt. Mhm. Wenn man anschaut, die letzten paar Jahrzehnte, welche großen Fortschritte der Fußball gemacht hat, wenn du mal ein Spiel von den 70er Jahren anschaust, und das heute anschaust, das hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Wenn du mal ein Spiel aus den 90er Jahren anschaust und dir den Fußball von jetzt anschaust, das hat sich technisch so viel weiterentwickelt. Der Spielertypus ist ein ganz anderer geworden. Du brauchst eine gewisse Grundschnelligkeit also im Sinne von Speed.
Ja.
Du brauchst eine gewisse technische Entwicklung. Auch Fußball ist einer der Sportarten, wo du die längste Zeit benötigst, um auf hohem Niveau spielen zu können. Also die meisten Fußballer spielen irgendwo 15 Jahre Fußball, bevor sie ihn auf hohem Niveau spielen können.
Krass, okay.
Wenn du überlegst, die meisten Fußballer beginnen irgendwo mit 3, 4, 5, 6 und dann spielst du mit 20, bist du quasi technisch fast komplett entwickelt. Mhm. Du kannst keinen 14-Jährigen nehmen und den in der ersten Liga spielen lassen, ja, ja. Unabhängig von der körperlichen Komponente, der ist technisch nicht gut genug.
Ja, okay.
Du brauchst 15 Jahre und natürlich auch innerhalb dieser 15 Jahre einen Haufen Stunden, mhm. um technisch gut genug zu werden, um diesen Sport spielen zu können. Während du andere Sportarten hast, die deutlich weniger technisch komplex sind und als Sport deutlich weniger technisch entwickelt ist, wo du innerhalb von 1, 2, 3, vielleicht auch 4 Jahren auf einmal auch in der Weltspitze mit spielen kannst.
Hast du ein Beispiel?
Ja, mein Favorite-Beispiel ist immer Bobfahren.
Ja?
Ich habe mit einem gearbeitet, der ist ein Jahr Bob gefahren und ist Weltmeister geworden. Mhm. Ist 2 Jahre Bob gefahren, ist Vize-Olympiasieger geworden. Ja. In welchem anderen Sport passiert das?
Ja, das stimmt.
Oder du nimmst sowas wie zum Beispiel Wurfsportarten, gerade so Kugelstoßen und so weiter. Ja. Da gibt es Beispiele von 17-Jährigen, die ein Jahr Kugelstoßen. Da gibt es ein bestimmtes Beispiel von einem Neuseeländer, der hat mit der knapp 17 und hat die WM-Qualifikation geworfen oder gestoßen.
Krass.
Und Wahnsinn. Dann haben sie die WM-Qualifikation geändert, sodass er nicht zur WM fahren kann, weil es ja nicht sein kann, dass ein 17-Jähriger zur WM fährt und quasi eine Weite stößt.
Wahnsinn.
Deswegen haben sie die für das eine Jahr hochgesetzt, yeah. dass er quasi wieder raus war.
Ja.
Das passiert natürlich auch. Du spielst nicht ein Jahr Fußball und gehst dann zum Erstligatraining und bist technisch gut genug.
Ja.
Mit dem Fuß einen Ball zu handeln, ist technisch viel, viel anspruchsvoller, als jetzt zum Beispiel mit der Hand den Ball zu handeln.
Ja.
Ob jetzt Handball oder Fußball ja. Oder auch in anderen Sportarten.
Golf, Tennis, das finde ich, sind so krasse Sportarten, dass du da unendlich lange brauchst. Und du siehst jetzt zum Beispiel auch bei dem Martin Keimer im Golf, wie der hat ja jetzt kein kontinuierliches Niveau. Das geht ja hoch, runter, hoch, runter. Und ich weiß nicht, ob man Golf überhaupt meistern kann. Also du stellst eine Kleinigkeit um, auf einmal funktioniert gar nichts mehr. Ich hatte einen Kumpel, Shoutout an dich, Marian, falls du das hörst. mit dem war ich jetzt im Urlaub in Garmisch mit unseren Freundinnen und dann sind wir eine Runde Golf spielen gegangen. Und er hat mir die ganze Zeit erzählt, Marian ist Rechtsanwalt und spielt auch genauso. Ganz strukturiert, ganz klar, da ist wenig Platz für swaggy Moves. Und dann hat er mir erzählt, er hat sich jetzt ein Video angeguckt, ein Tutorial über den Griff. Und jetzt hat er seinen Griff verändert und jetzt ist alles besser. Er hat die ersten 2 Löcher gestrichen, da ging gar nichts. Ja. das ist so krass, also Golf ist technisch so anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt meistern kann. Deswegen ist es schon krass, dass Fußball so lange braucht, hätte ich nicht gedacht.
Du hast 15 Jahre
ja.
und ein relativ hohes Zeitinvestment. Auch du kannst nicht irgendwie 2-mal die Woche 2 Stunden Fußball spielen,
ja.
sondern 6, 7 Tage die Woche, 3, 4, 5 Stunden Fußball. Das ist das, was die Jungs spielen. Wenn du ja. mal einen in der Bundesliga redest und sagst, okay, was hast du gemacht, als du 8, 10, 12 warst, mhm. da war ich den ganzen Mittag auf dem Bolzplatz mhm. und abends bin ich dann ins Training gegangen.
Aber das ist bei Basketball und so doch auch so.
Ja, aber Basketball fängt bei weitem nicht so jung an.
Echt?
Mhm. Basketball fängst du später an.
Ja,
ich habe 3, 4, 5 Jahre gespielt.
Basketball. Ja, das stimmt. Ja, nee, du hast recht. Aber
ich weiß gar nicht, was Basketball-Durchschnittsalter ist, aber ich würde vermuten, vielleicht um die 10, wo du anfängst. Ja. Das sind 5 Jahre weniger
als. Ich habe mit 15 angefangen, im Verein Basketball zu spielen. Mit 15 angefangen, ja, stimmt.
Denk mal, du fängst an mit 15 Fußball.
Ja, ist und vorbei.
Das ist keine Chance. Selbst wenn du mit 10 anfängst, das ist keine Chance.
Ja, stimmt.
Du bist technisch nicht. Ja? Ich hatte mal mit einem gearbeitet, der war beim VfB Stuttgart, Jugendmannschaft, eine der erfolgreichsten Jugendmannschaften damals. Deutscher Meister geworden und lief richtig gut. Und er war ein halbes Jahr verletzt. Da gab es ein Gespräch mit dem Trainer. Der Trainer hat gesagt, hey, sorry, dir fehlt das halbe Jahr. Die komplette Mannschaft hat sich so viel weiterentwickelt wie du. Du bist raus.
Da gibt es ja auch ganz viele Statistiken, was die Zugehörigkeit zu Jugendnationalmannschaften angeht. Also die Kinder, die in der ersten Jahreshälfte geboren sind, ich kenne die Zahl nicht, aber es machen 70% der Nationalmannschaft aus, weil wenn ein Kind im Januar geboren ist, gegen ein Kind, was im Dezember geboren ist, hast du halt ein Jahr Entwicklungsunterschied und man greift halt auf die Leute aufgrund vom Geburtsjahr zu. Und das macht einen Riesenunterschied. Also ob du am Anfang des Jahres geboren bist oder am Ende. Schon krass, was die Entwicklung angeht.
Und dann sind es halt nur diese paar Monate.
Ja.
Das ist,
Wie stehst du zu Evidence-Based? Gibt es viel im Kraftsport?
Also ich denke, dieses Evidence-Based oder Science-Based,
ja.
also die Grundidee, dass Aussagen, die von der Wissenschaft getroffen werden, grundsätzlich richtig sind, das ist größer als je zuvor.
Warum ist das so?
Ich denke, 2 Gründe. Punkt Nummer 1, mangelndes Selbstvertrauen. Mangelndes Selbstvertrauen basierend auf mangelnden Erfolgen. Also wie baue ich Selbstvertrauen auf? Ein Erfolg nach dem anderen. Aber Erfolg ist Arbeit. Wenn ich jetzt niedriges Selbstvertrauen habe und dann einfach sagen kann, hey, ich habe recht, weil die Studie sagt, ich habe recht, Das ist natürlich super einfach. Und das ist natürlich auch, da kannst du ja nicht, du kannst vermeintlich nicht diskutieren. Das sind die, die sagen, ja, aber die Studie sagt so und so.
Ja, und es ist ganz schwer, gegen jemanden genau. zu diskutieren, der genau. sagt, so, ja, aber die Statistik genau. sagt, das bringt nichts.
Genau.
Ist mir egal, was deine persönliche Erfahrung genau. sagt, weil der Informationsgehalt von 500 Leuten.
Genau, das ist dieser, ich denke, ein großer Punkt ist Selbstvertrauen. Also grundsätzlich, jemand, der im Krafttraining evidence-based ist, ich vermute, in der Physiotherapie ist ähnlich, sind grundsätzlich nicht die, die sonderlich viel Erfolge zu verzeichnen haben. Mhm. Und der zweite Punkt ist, gerade in Zeiten von Online und Social Media, die Angst, nicht recht zu haben. Ja, quasi bloßgestellt zu werden, wenn ich etwas sage online und dann da einer kommt und mich komplett auseinander nimmt. Ist das ist eine relativ große Angst.
Ey, die Angst ist riesig, die hatte ich auch gehabt. Also,
und das hast du auch wieder vom Tisch, weil du sagen kannst, ja, ja, aber du sagst das und das. Ja, aber ich habe hier eine Studie, die sagt das und das. Ja. Also, ich hab recht.
Ja. Das war tatsächlich einer der Gründe. Ich habe meine allererste Fortbildung vor 4 Jahren gegeben. Und damals war ich richtig aufgeregt und ich meine, eine Fortbildung mit 16 Stunden zu konzeptionieren, dauert ja auch erstmal, Inhalte zu schaffen, sich eine Struktur zu überlegen. Dann habe ich das Ganze gehalten und danach nie wieder. 4 Jahre Pause, bis ich jetzt letztes Jahr das Institut für Training und Therapie gegründet habe mit einer eigenen Ausbildungsreihe für Trainer und Therapeuten, weil ich dann irgendwie Angst hatte, dass jemand aufsteht und sagt so, das stimmt aber nicht, was du sagst. Ich weiß nicht warum, das ist doch Imposter-Phänomen, oder?
Ja.
Imposter-Phänomen, die Angst mit der eigenen, also
Das, was hier rauskommt, dass du das Ganze
Hochstapler, fälschst. Genau.
Hochstapler.
Dass einer sagt, so, das kann ja nicht sein, also was der Armbrechter sagt, das stimmt nicht. Und diese Angst war mir gar nicht so bewusst, aber irgendwas hat mich gehindert, weiterzumachen. Das war dieses, dass einer sagt so, ey, das stimmt nicht, das ist komplett erstunken oder Lungen, was du sagst. Das ist Wahnsinn, ich hatte das auch. Was mir geholfen hat, ist, dass ich irgendwann mal auf den Markt geguckt habe und auch viele Fortbildungen besucht habe, ich war ja auch bei dir, und einfach geguckt habe, welche Leute stellen sich da hin und was sind die Inhalte? Und ich war bei vielen Seminaren und Fortbildungen, wo ich gedacht habe, wow, wenn diese Person sich vor die Gruppe stellt und sowas erzählt, dann kann ich das 100-mal. Ja. Und was war aber trotzdem der Fall? Ich habe da gesessen und, also jetzt nicht bei dir, war hervorragend, kann ich jedem nur empfehlen, empfehle ich auch jedem, jedem Physiotherapeuten, geht zum Wolfgang, lernt was über Krafttraining. Und in den Seminaren oder Fortbildungen, wo ich gesessen habe und wo ich selber den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, wow, sehe ich komplett anders, habe ich mich trotzdem nicht gemeldet und den Redner da irgendwie klein gemacht und gesagt, das sehe ich aber ganz anders. Habe ich nicht gemacht. Ich habe für mich selber entschieden, das glaube ich nicht, aber ich habe ihn jetzt auch nicht bloßgestellt. Und dann zu begreifen, das passiert nicht. Aber ja, Evidence-Based ist sauschwierig. Was machst du, wenn einer sagt, die Statistik sagt was anderes?
Boah, können Sie sich die Statistik ein bisschen im Detail anschauen?
Ich habe dich noch nie so sprachlos gesehen.
Mein Magen knurrt. Ne?
Meiner auch. Oder ich habe nichts gefrühstückt. Doch, ich habe gefrühstückt, aber nichts zu Mittag gegessen. Ah. Danke für nichts übrigens. Du hast mir nur ein Foto von einem Lachs geschickt, Wolfgang.
Also, ein guter Lachs.
Ja.
Wo waren wir? Evidence-based.
Ja.
Und dann hatten wir die zwei Punkte, das mangelnde Selbstvertrauen und die Angst, davon nicht recht zu haben. Aus meiner Sicht zwei Hauptgründe sind, warum Leute evidence-based sind. Und dann war der nächste Punkt, den ich machen wollte, wenn man etwas weitergibt, wenn man lehrt. Was viele unterschätzen ist, wenn du Informationen in Form von einem Vortrag, Vorlesung gibst, du gibst immer nur einen Bruchteil der Informationen, die du hast. Und du kannst auch immer nur einen Bruchteil geben. Für die, die quasi alles vermitteln, was sie haben, sobald jemand aufsteht und das angreift, dann haben sie nichts mehr in der Hinterhand.
Ah ja.
Und dann hast du ein Problem. Das Beispiel, das ich gern gebe, in der Grundschule, wer sind die Lehrer? Sind es 5-Klässler oder sind es Lehrer mit Hochschulabschluss? Du schließt nicht die Grundschule ab, bist dann in der 5. Klasse und gehst dann zurück in die Grundschule und machst einen auf Lehrer. Sondern du musst eine Hochschule abschließen.
Ja, ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
Du musst eine Hochschule abschließen, um dann zurückzugehen in die Grundschule und dort im Idealfall kompetent und mit guter Pädagogik diesen Grundschülern Wissen zu vermitteln. Und wenn du 2, 3 Dinge weißt, dann bist du noch nicht an dem Punkt, Informationen zu vermitteln. Denn nicht nur, wenn jemand Einwände hat, sondern natürlich auch, wenn jemand Rückfragen hat, dann kommt eine meiner Lieblingsantworten. Es kommt drauf an.
Ja.
Was grundsätzlich keine schlechte Antwort ist, was jedoch in fast allen Fällen übersetzt heißt, ich habe keine Ahnung, will aber trotzdem einigermaßen intelligent
klingen. Ja.
Es kommt drauf an, ist eine gute Antwort, wenn du mir genau erklären kannst, auf was es ankommt. Wenn du mir zum Beispiel erklärst, Kniebeuge nicht mit den Knien initiieren, sondern mit der Hüfte initiieren, dann ist meine Frage, Punkt Nummer 1, was ist der Unterschied? Punkt Nummer 2, warum empfiehlst du es genau andersrum wie ich? Und Punkt Nummer 3, in welchen Szenarien würdest du es empfehlen, in welchen Szenarien würdest du es nicht empfehlen? Mhm. Natürlich, die absolute Mehrheit ist da dann, hat dann keine anständigen Antworten. Ja.
Ja. Absolut.
Ja. Und
in der Physiotherapie ist es immer so, ich glaube, weil das Standing der Therapie extrem schlecht ist. Insgesamt muss ich sagen, glaube ich, steht die Physiotherapie in Deutschland ziemlich genau da, wo sie auch zu stehen hat. Wie lange haben wir jetzt schon?
Eine gute Stunde.
Okay. Ich glaube, dass die Physiotherapie in Deutschland ziemlich genau da steht, wo sie zu stehen hat. Weil in den meisten Fällen nur massiert wird und nichts wirklich gut gemacht wird. Und um dieses Bild der Physiotherapie zu verändern, glaube ich, flüchtet sich vor allem die Therapie im Moment in dieses Thema Evidence-Based. Alles muss Evidence-Based sein. Weil dann ist es ja nicht nur Massage, was wir machen, sondern wir haben hier wissenschaftliche Grundlagen, auf denen wir arbeiten. Ich finde aber, dass Erfahrungswerte so viel wichtiger sind und so viel mehr Inhalt haben. Ich habe zum Beispiel, es gibt 1000 Statistiken, die sagen, die Korrektur eines Gelenkes, ja, in Form zum Beispiel von einer chiropraktischen Technik oder Manipulation, nenn es wie du es willst, ist evidence-based, bringt nichts. So. Bestes Beispiel, ich hatte einen Wirbel blockiert und hatte ausstrahlende Schmerzen im linken Arm. Das hatte ich beim Rennradfahren, ich hatte das beim Lesen im Bett, wenn meine Halswirbelsäule gebeugt war und ich Druck auf die Halswirbelsäule bekommen habe, konnte ich dieses Problem reproduzieren. Wenn ich auf einen speziellen Wirbel drauf gedrückt habe, konnte ich es reproduzieren und. Ich wusste genau, ein Wirbel steht irgendwie blöd, drückt auf den Nerv. Und dann hatte ich einen Trainee und der kam zu mir, der war zwischen 15, du kannst bei mir so ein Trainee-Programm machen, wo Leute kommen, einen Tag zugucken, lernen, wie ich arbeite, genau, dann gehen wir Mittagessen, können mir alle Fragen stellen. Und da kam ein Kerl, der war Mitte 50, geiler Typ, Tommy hieß der, hatte eine Privatpraxis zwischen Stuttgart und Nürnberg, kann ich nur empfehlen. Und er kam und den habe ich gefragt, sag mal, Tommy, weil der sah so aus, kannst du eine Halswirbelsäule korrigieren? Sagte, ja klar. Ich meine, top, habe mich hingelegt, der hat mich angefasst, ich wusste sofort, der kann das. Hat den Wirbel korrigiert und sofort war eine Problematik, die ich 3 Wochen täglich hatte, weg, bis heute. Kein Problem mehr. Und dann ist es mir doch eigentlich egal, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber statistisch oder wissenschaftlich gesehen, kann das nichts bringen? Ich sage, ja, aber ich habe jetzt seit einem halben Jahr keine Probleme mehr und ich weiß genau, woher es kam und wie es wegging. Und dann ist mir doch dieses Evidence-Based egal.
Für Leute, die in der realen Welt leben, ist entscheidend, was in der realen Welt passiert und ob etwas funktioniert oder nicht. Ja. Und für so Science-Based Jungs ist es
Mischung. Ich denke mir dann immer, bin ich dann der Typ, der keine Ahnung hat und versucht sich auf und dann dieses Erfahrungsargument zu bringen. Weißt du, was ich meine? Der dann so sagt so, ja, aber meine Erfahrung sagt. Also man fragt sich dann, man reflektiert ja dann schon, hat er vielleicht recht? Ich finde es immer wichtig.
Am Ende vom Tag hat der recht, der Ergebnisse produziert.
Ja. Und
Statistiken werden maßlos missverstanden. Ja. Also grundsätzlich, wie Wissenschaft, wenn du mal Wissenschaftsdefinitionen googelst, du findest einen Haufen Definitionen von Wissenschaft, aber keine ist einfach genug.
Ja.
Habe ich aus meiner Sicht die einfachste, sinnvolle Definition von Wissenschaft ist das Sammeln, Analysieren und Bewerten von Daten. Mhm. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft basiert grundsätzlich auf Statistik. Mhm. Und Wissenschaft versucht grundsätzlich basierend auf diesen Daten allgemein gültige Aussagen zu treffen. Wenn wir zum Beispiel 2 Therapieformen haben, Therapie A, Therapie B. Wir haben 100 Leute mit Rückenbeschwerden. Therapie A funktioniert in 10 der 100 Fällen, in 90 nicht. Mhm. Therapie B funktioniert in 80 der 100 Fällen, aber in den restlichen 20 nicht. Das heißt, bei 10 hat A funktioniert, bei 80 hat B funktioniert und dann, Klassiker, bei weiteren 10% hat keins von beiden funktioniert. Mhm. Dann ist die Conclusion der Studie welche? Therapie A funktioniert nicht, denn es hat ja nur 10 Mal von 100 funktioniert und Therapie B ist ausgezeichnet, denn 80%ige Erfolgsquote in jeglicher Form von Stuhle ist sensationell. Mhm. Das heißt, der Fazit der Studie, mit dem danach dann gewedelt wird, ist, Therapie B ist super für die Schulter. Wenn man sich jedoch genau die Daten anschaut, sind 2 Punkte wichtig. Punkt Nummer 1, Therapie B hat in 20 der Fällen nicht funktioniert. Mhm. Und Therapie A hat in 10% der Fällen funktioniert. Und was du natürlich als Trainer willst, oder was du als Therapeut willst und was ich als Trainer will, ich will natürlich Lösungen finden für den möglichst größten Teil meiner, in deinem Fall Patienten, mhm, oder bei mir Kunden, Das heißt, ich muss verschiedene Systeme anwenden, um bei dem größtmöglichen Prozentsatz für Fortschritt zu sorgen. Wenn ich nur Therapie B verwende, weil Therapie B evidence-based ist, habe ich in dem theoretischen Modell 80% meiner Patienten geholfen. Wenn du aber sagst, hey, evidence-based ist gut, aber ich habe ja auch Erfahrung und wenn Therapie B nicht funktioniert hat, dann probiere ich mal Therapie A. Mhm. Dann hast du nicht bei 80 von 100 Leuten Ergebnisse, sondern du hast bei 90 von 100 Leuten Ergebnisse. Und das ist der Unterschied zwischen Theoretikern, die evidence-based sind, und Praktikern, die verstehen, dass es keine Lösung gibt, die für alle funktioniert und dass du verschiedene Lösungen brauchst. Und da ist sowas wie Statistik und evidence-based wichtig, denn es gibt dir eine Grundidee, wie effizient etwas ist. Mhm. Wenn eine Therapieform in 80% der Fällen funktioniert, dann würde ich mal sagen, ist es eine der Top 1% Therapieformen, die es auf der Welt gibt.
Ja.
Denn 80% ist eine verdammt hohe Statistik bei der Therapie. Ja. Und dann ist die Frage, okay, ich habe eine Therapieform, welche weiteren Therapieformen kann ich ergänzen, um mit dem höchstmöglichen Prozentsatz? Ja. Eins meiner Favorite-Beispiele aus der Ernährung ist, es gibt keine Studie, die zeigt, dass mehr als 2,4 Gramm
Protein bei Bodybuildern
notwendig ist.
Ich kenne es noch, weil du es im ersten Modul erzählt hast.
Ich sag's immer,
fand ich super. Und,
wenn du, der eine oder andere kennt ein paar Bodybuilder draußen. Der nächste kann auch ein bisschen googeln und sich mal so Ernährungspläne anschauen. Wie viel Protein essen denn erfolgreiche Bodybuilder? Mhm. Also nicht irgendwelche Bodybuilder, die 82 Kilo wiegen und auf Instagram Bodybuilder sind. 3,5 bis 4 Gramm.
Würde ich sagen.
Ja, teilweise 6, 7 Gramm.
Echt? Krass. Ja.
Beispiel, aus meiner Sicht der erfolgreichste Bodybuilder aller Zeiten, Ronnie Coleman. Mhm. Seine alten Videos, er zeigt, was er ist. Er hat 6 Mahlzeiten am Tag.
Der war noch bei der Polizei und hat noch diese Weste angehabt. Ne?
Genau. Ja. Da isst er 6 Mal am Tag. Seine erste Mahlzeit sind irgendwie 30 Eiklar. Ja. Und die anderen fünf Mahlzeiten ist jeweils ein Pfund Fleisch plus Beilage.
Ja.
Das heißt, wenn bei 5 Mal ein Pfund Fleisch plus 30 Eiklar sind wir irgendwo bei 2,5 Kilo Fleisch plus 30 Eiklar. Wie viel Protein ist das? Da sind wir mal ganz schnell im Bereich von 700, 800 Gramm. Der wiegt seine 140 Kilo. Und, wo sind wir da? Sind wir ganz easy bei 5 Gramm.
Okay.
7 Gramm ist mein Extrembeispiel. Das sind 4,5 Kilo Fisch am Tag.
Boah.
Kai Green.
Wahnsinn.
Kai Green ist gefühlt 1,69 Meter und wiegt 140 Kilo mit Sixpack. Ist auch nur so ein quadratisch. Und wer mal googeln will, das ist definitiv der extremsten Bodybuilder ever. Der hat zu seinen Bestzeiten 4,5 Kilo Fisch am Tag gegessen.
Wahnsinn.
Wo sind wir da mit 2,4 Gramm Protein?
Das Was ich auch nicht verstehe ist, das hattest du schon in deinem ersten Modul erzählt oder angeschnitten. Das hat mich interessiert. Ich habe dann auch gegoogelt und es gibt 7 verschiedene Ernährungsinstitute, die weltweit so oder die Advices aussprechen. Mhm. Und sogar die waren sich nicht sicher, wie viel Protein. Es ging von, ich glaube, 1,2 Gramm bis 2 Gramm.
Also wen haben sie analysiert? Wie haben sie es analysiert? Der einfachste Weg und auch ein Weg, den ich die letzten, was sind es mittlerweile, 14 Jahre, die ich Trainer bin, gewählt habe, ist, wenn ich wissen will, wie etwas funktioniert, gehe ich zu Leuten, die das schon mal geschafft haben.
Mhm.
Wenn ich wissen will, wie der Maximalkraftaufbau funktioniert, dann frage ich Leute wie Ed Cohn oder besuche Louis Simmons bei Westside Barbell, denn das sind Personen, die tatsächlich reproduzierbar in vielfacher Ausführung Erfolge im Aufbau von Maximalkraft hatten.
Mhm.
Ich gehe nicht zu irgendeinem Professor an der Uni, der Sportwissenschaften unterrichtet. Da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, wie Professor Dr. Schmidt-Bleicher, der richtige Ahnung hat. Aber es gibt auch viele, die dir irgendwas erzählen, von wie man Hypertrophie aufbaut, wie man Maximalkraft aufbaut, wie Ernährung aussehen hat. Dem keine Ahnung.
Mhm.
Das sind so, ne?
Maximalkraftphilosophen.
Genau.
Theoretiker.
Das ist Philosophie, aber ohne jeglichen Zugang zur Praxis. Und am Ende vom Tag ist es die Mischung aus Evidence-Based, denn Statistik gibt uns Richtungen vor. Aber jede Statistik ist grundsätzlich falsch, denn es gibt immer statistische Ausnahmen.
Ja. Ich verstehe nicht, warum man seine eigene Arbeit nicht häufiger einfach mal reflektiert. Du probierst was.
Aber reflektieren ist unangenehm.
Ja, aber du probierst was und es funktioniert nicht. Also ich glaube,
nicht funktionieren heißt ja, dass du versagt hast.
Ja, hab ich. Aber blöd ist ja nur, wenn ich das weitermache.
Das größte Problem mit Accountability ist, dass du nicht nur Erfolge misst, sondern dass du auch Misserfolge misst. Warum wird im Training so wenig Fortschritt gemessen? Warum wird so wenig Körperfett gemessen? Warum werden so wenig Trainingsgewichte gemessen? Der Nummer 1 Grund ist, weil du dich damit konfrontieren musst, dass du faktisch versagt hast.
Aber das ist so
unangenehm und deswegen wird kein Körperfett gemessen, werden keine Trainingsgewichte aufgeschrieben.
Die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme von Trainees, Patienten und so ist, wie kann es sein, dass du in so jungen Jahren so gut bist in dem, was du tust? Und ich glaube, neben Talent, ich glaube, wenn Cristiano Ronaldo gegen Ball tritt, hat er viel mehr Gefühl über das, was er tut, als wir beide. Also ich glaube, es gibt schon ein gewisses Talent, Sachen zu fühlen, Palpation und, ist Erfahrung. Und ich habe einfach bei Adolf Katzenmeier, 41 Jahre war der beim DFB, 35 Jahre davon die erste Fußballnationalmannschaft betreut, da habe ich ganz, ganz lange zugeguckt. Und der hat einfach mir in ewig langer Zeit Erfahrungsschatz von 40 Jahren zur Verfügung gestellt, indem er mir gesagt hat, bei einem Knie, das funktioniert, das habe ich probiert, funktioniert nicht, das funktioniert auch nicht. Und deswegen bin ich in jungen Jahren so weit, weil ich einfach auf seinen Erfahrungsschatz, den hat er mir ein Stück weit zur Verfügung gestellt. Als ich angefangen habe, Therapeut zu sein, habe ich gedehnt. Jeder Therapeut dehnt. So, kam ein Typ, Hüftbeuger verkürzt, ich habe den Hüftbeuger. Habe ich ihm Dehnung gezeigt. Patient nach Hause geschickt, 8 Wochen später kommt er wieder. 2-mal die Woche sollte er dehnen. Der Hüftbeuger war kein bisschen besser. Also, was war mein Learning? Hast du eine Idee? Mein Learning war, Arschloch-Patient. Hat nicht richtig gedehnt.
Ist ja logisch.
Hat nicht
Wenn es
nicht
funktioniert,
gedehnt.
Ist Patient so, schuld.
Also, was habe ich gemacht? Und das habe ich mit ganz vielen gemacht. Ich habe gesagt, so Kollege, du dehnst nicht richtig, doch habe ich, erzähl mir nichts, ist nicht besser geworden, ich will den jetzt zusammen. Nächsten 8 Wochen, 2 oder 3 Mal die Woche kam er dann her, 20, 30 Minuten mit ihm zusammen den Hüftbeuger gedehnt. Unter Anleitung und Supervision, ich habe drauf geguckt, er hat perfekt gedehnt. Ist es besser geworden? Nein, kein bisschen. Und dann muss ich mich fragen, warum wird es nicht besser? Also ich kann denen für diese Lösung ja nicht das Problem sein. Und da brauche ich keine Wissenschaft, sondern das mache ich mit 10 Patienten. Und wenn ich bei 10 Patienten das festgestellt habe, merke ich, es bringt nichts. Wird es bei einem besser, muss ich mir gucken, was ist bei ihm denn jetzt besonders, was ist bei ihm der Sonderfall. Womit ich mich schwierig tue, ist bei der, vor allem in der Therapie, sind diese individuellen Fälle. Sagen wir zum Beispiel, du willst jetzt herausfinden, dass eine Beckenschaufel, die Tendenz aufweist, nach hinten gekippt zu sein, willst du wieder nach vorne mobilisieren, korrigieren, durch eine chiropraktische Technik. Um da eine wissenschaftlich relevante Aussage treffen zu können, musst du ja erstmal eine Personengruppe finden, die alle das gleiche Problem haben und dann musst du mit allen die gleiche Therapie machen. Aber du findest ja nicht alle Leute, die alle das gleiche Problem haben. Vielleicht findest du 100 Leute, die Tendenz haben, dass eine Beckenschaufel nach hinten steht. Bei dem einen steht aber auf einmal die linke Beckenschaufel, die rechte steht nach hinten und die linke nach vorne. Beim anderen steht die rechte nach hinten und die linke in einem Upslip. Bei dem anderen steht die rechte nach hinten und die linke in einem Downslip. Bei dem anderen steht die rechte nach hinten, die linke in einem Upslip und L4 nach rechts rotiert. Bei dem anderen L5 nach links rotiert. Also die Möglichkeiten, individuelle Probleme zu haben. Plus, wir haben jetzt nur über ein paar Knochen geredet. Du hast ja noch Muskeln, du hast noch alles Mögliche. Da Leute zu finden, die exakt das gleiche Problem haben, die du mit der gleichen Technik oder mit der gleichen Therapie versorgen kannst, um dann ein Ergebnis zu messen, ist ja gar nicht möglich, in meinem Verständnis. Also vielleicht denke ich da auch zu simpel, aber das ist plus die Verletzungshistorie. Der eine ist vielleicht umgeknickt, der andere ist vielleicht, hat einen Kreuzbandriss gehabt, der andere hat schon einen Bandscheibenvorfall gehabt und. Plus Bewegungshistorie. Du kannst ja gar nicht Leute kategorisieren, sagen, hier sind unsere 100 Leute und 100 Leute sind ja gar nicht ausreichend. Du bräuchst ja 1000 Leute, die exakt das gleiche Problem haben, bei der du die gleiche Therapieanwendung machst, um dann das Ergebnis zu messen. Oder denke ich da zu simpel?
Nee, 100%. Weil eines der größten Probleme mit Studien mit Menschen ist, es isolierte Umstände zu schaffen, um quasi Apfel mit Apfel zu vergleichen und nicht die eine Sorte Apfel mit der nächsten Sorte Apfel und dann der Orange zu vergleichen.
Ja.
Und das ist grundsätzlich, also gerade bei der Ernährung ist auch so ein Klassiker, eine der größten Hürden bei Studien mit Ernährung ist, dass die meisten Studien basieren auf Fragebögen, was du isst. Und da ist mittlerweile auch ganz nachgewiesen, dass das, was im Fragebogen reported wird, oftmals nicht der Realität entspricht.
Ja.
Das ist natürlich du kannst diesen Faktor Ernährung nicht isolieren via Fragebogen, sondern genau müsste es dann so aussehen, dass du quasi 1000 Leute in Hotel packst und dann denen genau vorgibst, quasi 3-mal am Tag für sie kochst und so eine Studie machst, was natürlich in der Praxis nicht funktioniert.
Wer macht da mit? Das ist wie, das hattest du das erste Mal, also bei dem ersten Modul, als ich bei dir war, hast du auch gesagt, du findest nicht die Top-Elite der Bodybuilder und sagst, hey Leute, vielleicht sind ja auch 3 Gramm oder 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht völlig ausreichend. Wir probieren das jetzt mal ein halbes Jahr. Da wirst du niemanden finden, der da mitmacht.
Ja. Und gerade im Bodybuilding zu schauen, okay, nimm mal 10 Top-Bodybuilder. Und dann fokussiere dich, zu oft wird sich darauf fokussiert, ja, aber der eine sagt das, der andere sagt das, der nächste sagt das. sind mal 10 Top-Bodybuilder und guck mal, dass du 4, 5 Sachen findest, die alle gleich machen. Mhm. Und das sind eine Handvoll Dinge, die alle gleich machen. Also Punkt Nummer 1, Bergprotein zu essen. Punkt Nummer 2, grundsätzlich einen Haufen zu essen. Mhm. Punkt Nummer 3, sind alles ganz entspannte Jungs. Ja? Also Bodybuilder, die wirklich Hypertrophie haben, 130, 140, 150 Kilo, das ist niemand, der konstant auf Achse ist, konstant unterwegs, konstant überdreht. Das sind alles ganz entspannte Jungs. Mhm. Denn
Regeneration.
Du brauchst Regeneration, dass der Muskel wächst.
Ey, ja. Ganz kurz, ich war auf Mykonos und das war kurz nach dem Corona, nachdem es wieder offen war. Ich fliege seit 4 Jahren nach Mykonos mit einer Truppe an Jungs, sind wir hingeflogen. Komplett leer. Es war niemand da. Es ging gar nichts. Eigentlich perfekt, weil wir wirklich auch abschalten wollten. Das ist ein guter Mix zwischen Abschalten und Party. Habe ich gesagt, okay Jungs, ey, lass uns ein bisschen Sport machen. Da gab es nichts. Also haben wir uns einen Baum gesucht, Klimmzüge gemacht, Bulgarian Split Squat. Ich hatte länger keinen Sport gemacht mit so einem Handtuch, so ein paar Zugübungen. Es war fernab von geil, aber es war halt ein bisschen bewegen und ein bisschen schwitzen. Dann haben wir halt doch ein bisschen mehr getrunken und wenig geschlafen. Und ich hatte 7 Tage lang den härtesten Muskelkater. Und das Krasse war, normalerweise, ich trainiere sonst echt regelmäßig, geht der Muskelkater dann kontinuierlich runter. Aber ich habe gemerkt, und das war krass, dieses primäre Learning, da braucht mir auch keiner irgendwas von Statistik zu erzählen, sehr wenig Schlaf, sagen wir mal 3 bis 4 Stunden, weißt du, mit einem Kumpel noch, heiß, der schnarcht, Alkohol getrunken, Schlafqualität ist im Eimer, sehr wenig Schlaf, schlechte Schlafqualität. Essen war eigentlich ganz okay, aber wahrscheinlich deutlich zu wenig. Und viel Alkohol und ich hatte 7 oder 8 Tage von einem Bodyworkout den schlimmsten Muskelkater ever. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig die Regeneration ist oder was halt eben auch passiert, ja. Wenn die fehlt. Das ist krass. Schlaf ist das wichtigste Regenerationstool, oder?
Nichts ist so effektiv in der Regeneration wie Schlaf. Ja. Und dann 2. definitiv ausreichend zu essen.
Ja. Top.
Wer ein großes Haus bauen will.
Auch heute nicht.
Ja. Das nächste Mal Mykonos und schön 21.30 Uhr ins Bett.
Ja. 7 Damit ich dann um 12 im Scorpio stehe. Oder wie meinst du, vorschlafen war jetzt die Strategie. Ja. Sehr gut. Nee, das finde ich auch. Evidence-based. Ich glaube, dass die Physiotherapie in Deutschland andere Probleme hat. Also das Problem hat sie, aber andere Lösungswege antreten muss, als sich immer hinter dieses Blatt Papier zu stellen und zu sagen, aber das, was wir machen, ist jetzt evidence-based. Das große Problem ist, es klingt für den Endverbraucher so gut. Wenn du 2 Therapeuten hast und der eine sagt, ja, wir arbeiten aber hier nach den modernen, da kommt immer modernste wissenschaftliche Therapie und der andere sagt so, ja, also ich habe halt sau viel Erfahrung. Also beim Endverbraucher kommt dann das andere doch professioneller an.
Modernste wissenschaftliche Therapie, ja. Auch eine meiner favorite Statistiken. Der Nobelpreis ist ein Preis, der vergeben wird in der Wissenschaft für eine der, oder je nachdem, wie man sieht, die größte wissenschaftliche Neuerung eines Jahres.
Willst du auf die Frontolobroskopie raus? Ja. Ja? Ja, geil, ich wusste es. Wieso, wo haben wir das her? Erzähl erst mal. Sorry,
ich hatte meinen Post dazu gemacht also 2 Punkte.
Hatte ich das von dir? Es kann sein, dass ich es von dir hatte.
Ja. Ich hatte meinen Post drüber gemacht zu dem Thema Nachhaltigkeit und Gültigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Weit über die Hälfte aller Nobelpreise, die 80, 100 Jahre alt sind, sind mittlerweile ganz klar widerlegt. Ich hatte mal vor Jahren einen Vortrag von einem Arzt in den USA und er hat den Vortrag damit begonnen, dass er, weil er gesagt hat, das Beispiel, das war nicht das, was er gesagt hat, aber die Erde ist flach.
Aber die Erde ist so flach.
Und so weiter. Und alle haben so, es waren so ein paar Aussagen und alle sind so da gesessen und dachten, what the fuck? Ja? Und dann war sein Punkt, jeder dieser einzelnen Aussagen hat in den 1920ern bis 1940ern einen Nobelpreis bekommen. Ja? Jede einzelne dieser Aussagen war damals eine wissenschaftliche Neuerung, die so bahnbrechend war, dass es wert war, den Nobelpreis zu verleihen. Mittlerweile wissen wir, all diese Aussagen waren so nicht korrekt. Und Frontallappenlobotomie ist quasi ein chirurgischer Eingriff, wo man durch die Nase ins Hirn geht und versucht, oder man operiert am Frontallappen, am vorderen Teil des Hirns, mit dem Versuch, so gewisse psychiatrische Erkrankungen zu heilen.
Geisteskrankheit war es damals.
Genau, Geisteskrankheit. Genau. Oder, ne? Relativ schnell kam raus, das macht alles nur schlimmer.
Ja.
Das ist keine Heilungsform, es macht alles nur schlimmer. Nichtsdestotrotz, diese Frontallappenlobotomie hat einen Nobelpreis bekommen. Das war so eine große Neuerung, das war modernster Stand der Wissenschaft. Mhm. 10 Jahre später war es so, okay, das schafft mehr Probleme, da im Hirn rumzuschneiden. Mhm. Und es heilt nicht, sondern es macht Dinge noch schlimmer. Und dann hat man das wieder abgeschafft. Das Learning ist, der neueste Stand der Wissenschaft ist nicht zwangsweise immer richtig.
Mhm. Ich habe jetzt ein Buch gelesen. Übrigens, wir hatten es auch eben schon davon. Ich habe im Urlaub jetzt gelesen, Jeff Bezos, der Eisverkäufer, weil du es empfohlen hattest. Mega gutes Buch, aber wirklich harte Kost. Schwer, also es geht nicht so richtig geil rein. Nee, fand ich nicht. Fandst du es gut?
Ja, ich hatte alle paar Seiten so und okay, krass. Waren für mich so ein paar Dinge dabei. Also, gerade der Punkt, den wir auch, also der Verschleiß an Mitarbeitern, der Verschleiß an Firmen ist ja bei Amazon. Amazon, jeder, der jetzt an Amazon denkt, größte E-Commerce-Firma der Welt, was ein Riesenerfolg. Aber es hat weit entfernt. Also einer der Punkte aus dem Buch ist, über 70% aller Wall Street-Analysen
haben gesagt,
negativ.
Funktioniert nicht.
Genau, über 70% aller Wall Street-Analysen haben gesagt, Amazon bloß nicht investieren. Das funktioniert nicht.
Ja. Fand ich auch super geil. Jeff Bezos sagt so, hey Jeff, können wir irgendwie Bus- und Bahnticket subventionieren, sagte, ich will nicht, dass meine Mitarbeiter auf die Uhr gucken, um den Bus zu kriegen. Oder auch am Ende, ich fand, muss ich sagen, das letzte Drittel des Buchs am besten, wo es dann darum geht, wie er wirklich einfach Konkurrenten platt gemacht hat. Also mit was für Strategien und Wahnsinn. Ja, einfach gut, verkaufe ich die Produkte halt unter meinem Einkaufspreis, mache ich halt 100 Millionen im Monat mit dem Segment Verlust, aber ich kompensiere es durch andere und dann kaufe ich dich. Also ein brutaler, ich glaube, was glaubst du, ist er für ein Typ? Er wirkt schon brutal hart und schon wie ein Arschloch eigentlich, oder? Ja, habe ich jetzt nicht
rational,
gesagt.
Rational.
Ja, rational.
Ich würde sagen, er ist sehr rational, er ist sehr kalkuliert.
Genau, 100%.
Es ist relativ einfach. Er blickt weit voraus, was aus meiner Sicht eine der wichtigsten Eigenschaften ist. Ja. Du musst Wert erkennen, bevor Wert entsteht. Also eins meiner Lieblingsbeispiele im Buch ist da, wo Jeff Bezos ein Meeting hat mit Borders Books, einer der größten. Ja. Und damals war irgendwie Amazon hat 200 Millionen Umsatz gemacht. Borders hat 2,5 Milliarden Umsatz gemacht und Borders war so, okay, wir haben ein Meeting und so, wir kaufen euch. Ja. Und Bezos war so, nee, wir werden nicht gekauft. Ja. Wenn, dann arbeiten wir zusammen. Und die Jungs bei Borders Books waren dann so, ja, aber, oder ich glaube Barnes & Noble war es.
Barnes & Noble
war einer von den beiden.
Barnes & Noble war der größte Buchhandelshändler.
Und die waren dann so, ja, nee, also, warum sollen wir zusammenarbeiten? Wie groß sind wir? Und Bezos war so, nee. Oder auch das gleiche Spiel.
Als dann der Kindle Reader kam und auf einmal alle High-End-Bücher für 9,90 € angeboten wurden und die gesamte Buchindustrie auf einmal platt war, ist schon ein krasses Buch
gewesen. Ähnliches Spiel mit Starbucks, als er das Meeting hatte wie heißt der CEO von Starbucks?
Ich lese zu 100% über Namen drüber. Ich habe aus dem Buch, glaube ich, mir 5 Namen mitgenommen. Das hat das Buch für mich so anstrengend gemacht. Jede Seite kam 4 Namen, die ich, dass du dir die merken kannst, absurd.
Starbucks, die Geschichte mit Starbucks war die, dass er auch ein Meeting hatte und Starbucks ihm erklärt hat, dass das mit Amazon nie was wird, denn er hat ja keine Läden. Mhm. Und er bereit ist, Amazon einen Meter an der Kasse von jedem Starbucks auf der Welt zu vermieten. Also Starbucks Vorschlag war so, ihr könnt mieten.
Store on Store.
Genau. Ihr kriegt einen Meter neben der Kasse und da könnt ihr Zeug reinstellen und das verkaufen. Bis das war so, und er war überzeugt, so, das wird nichts. Und ihr braucht Läden. Ich biete euch bei mir an. Und jetzt im Nachhinein ist natürlich, dass Amazon keine Läden hat, war definitiv eine ihrer...
Wie ich auf das Buchthema überhaupt kam, fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Komplett über dieses Amazon-Buch abgeschwiffen. Wir hatten es ja vorhin mit Evidence-Based und ich habe ein anderes Buch gelesen, das Blackbox-Prinzip. Hast du das gelesen? Okay. Finde ich ein gutes Buch. Geht ganz gut rein. Und da ist ein Learning zum Beispiel, es gab mal ein Projekt, ich glaube, es hieß Sacramento Strait, und da ging es darum, dass man jungen, bereits kriminell gewordenen Jugendlichen eine Schocktherapie zeigt. Und zwar hat man die genommen, hat ihnen ein Gefängnis gepackt, hat ihnen mit den wirklich den schlimmsten Verbrechern zeigen lassen, hat ihnen die Räume gezeigt und hat die dann, wie gesagt, mit den schlimmsten Verbrechern, den Insassen reden lassen. Und die haben gesagt, hier, du glaubst, du bist ein harter Typ, warte, bis du hier bist, hier bist du kein harter Typ, wir nehmen dich, wir packen dich in der Decke, wir fesseln dich in der Decke und dann ficken wir dich zu 5 durch. Pass auf, dass du hier nicht reinkommst. Und dann hat man gemerkt, so, oh krass, diese Abschreckende, die waren da wirklich verstört, die Jungs, die da aus diesem Projekt rauskamen. Und das hat man dann als riesige Innovation gefeiert und gesagt, die Kinder, die dieses Projekt durchlaufen, werden zu Prozent X nicht mehr kriminell. Und das war ein Riesenerfolg und dann hat man dieses Projekt ich weiß nicht, ob es hieß Strait, ich weiß nicht, ob Sacramento Strait hieß, hat man dann übernommen und in ganz viele andere Länder gebracht. Neuseeland hat es gemacht, Australien, UK hat es, glaube ich, gemacht. Und dann gab es eine Gegenbewegung, die gesagt hat, diesen Untersuchern gemeint hat, ey, das hilft nicht, sondern die werden noch krimineller als vorher. Und das hat man dann ausgewertet. Und dann gab es über die Jahre, ich glaube 10 Jahre hat es gedauert, bis man herausgefunden hat, ey, die Kids, die wir da reinschicken, werden noch krimineller als vorher. Und zwar hat das was mit Angstbewältigung zu tun. Mit diesem, man warnt dich, das nicht zu tun, jetzt tue ich es erst recht. Und die Statistiken, die man erhoben hat, wo man die Leute, die das Programm absolviert hat, im Nachhinein gefragt hat, wie ist es geworden? Und da war ein Typ, der hatte noch für mehrere Dokumentationen hingehalten, hat gesagt, dieses Programm hat mein Leben verändert, ansonsten wäre ich im Knast gewesen. So, der Typ hatte 9 Frauen vergewaltigt und getötet. Genau. Und obwohl das alles mit der Zeit rauskam und man größte Tendenzen hatte,
festgehalten,
das hat man weiterhin festgehalten, weil die ersten Statistiken, die man damals erhoben hatte und weil das von der Idee her auch super war, hat das Programm noch 5 Jahre weiterhin existiert. Weil die ersten Statistiken damals gezeigt hatten, hey, es funktionierte. Ganz schwierig, ne? Aber das Blackbox-Prinzip, gutes Buch, kann ich empfehlen.
Ich würde sagen, lass uns einen Schluck kurz trinken.
Ja. Ich bräuchte einen Shake, glaube ich. Ich habe nichts gegessen.
Ich habe einen Shake da. Ich habe auch noch tiefgefrorene Himbeeren da. Eiswürfel.
Alla.
Und dann würde ich sagen, machen wir den Podcast weiter in Teil 2.
Ja. Vielen Dank, Wolfgang, dass ich hier sein durfte. Und bis gleich.